Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, dem Podcast zweier alter Freunde, ein Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds. Ja, und in letzter Zeit fühlt sich das an wie ein Spitzensport, denn wir laufen wie ein Schweizer Uhrwerk, wir drehen manchmal am Rad und wir geraten hier und da beim Abschweifen auch schon mal ins Schwimmen. Es gleicht einem Triathlon. Die Zahl 3 ist eigentlich ganz interessant, da wir jetzt in den letzten 3 Tagen 3 Folgen aufgenommen haben. Aber wir lassen uns nicht beirren, denn wie alle Sportler wissen, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und auch heute sind wir wieder zu dritt. Ja, ihr hört richtig, Leute, es ist zurück. Ein Trio mit 4 Fäusten.
Ja, ich bin natürlich wieder dabei, aber wer auch wieder dabei ist, ist unsere Jura-Expertin Sabrina. Sabrina, hey, geil, dass du wieder am Start bist.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Mega cool. Freue mich.
Ja, mega cool ist vor allem deine Expertise, abgesehen davon, dass du auch einfach eine gesamt coole Sau bist, aber die Expertise, die du eingebracht hast bei unserer ersten gemeinsamen Runde, das war schon sehr, 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 sehr erfrischend. Endlich mal jemand, der diese juristischen Spekulationen beendet und wirklich was mit Substanz sagen kann. Und das hat ja alles so gut gepasst. Wir hatten ja von vornherein gesagt, das wird mehrere Folgen geben. Und ja, jetzt ist endlich die zweite am Start.
Ja, ich konnte es auch gar nicht abwarten, endlich wieder einzusteigen. Mega nice.
Richtig cool, dass du da bist.
Freue mich total. Vor allen Dingen der Fall ist ja auch mega krass.
Im Gegensatz zu Daniel weißt du ja, worum es geht. Der weiß ja mal wieder gar nichts. Wenn ich dem den Namen sagen würde, wüsste der sowieso nicht, worum es geht.
Nee. Das ist halt einfach so. Ja. Sag doch mal den Namen. Probier's doch mal vorher.
Harry Wörz.
Harry Wörz.
Harry Wörz. W-E-R-Z. Wörz.
Ach, Mörz.
Und klingelt was?
Nee. Bei Harry denke ich nur an Harry von Big Brother.
Ja, komm, der ist aber wirklich, der ist ja schon verjährt.
Ja, der Fall nicht.
Also, der Fall auch, ja, das ist.
Das war meine erste juristische Frage.
Der Fall auch, aber der Fall ist so krass, dass der eigentlich gar nicht verjähren darf.
Okay.
Ja. Das ist so ein Beispiel dafür, wie schnell man auch als unschuldiger Mensch in die Mühlen der Justiz geraten kann und da dann auch in deren Fängen verbleibt für einige Zeit und wirklich Probleme hat, seine Unschuld zu beweisen. Und ja, die Justiz mitunter, wenn sie sich auf einen Verdächtigen eingeschossen hat, gar nicht mehr links und rechts guckt, sondern einfach nur versucht, diesem Verdächtigen die Schuld dann auch irgendwie nachzuweisen.
Tja, das ist das Problem. Und das ist, da werden wir ja gleich noch drüber sprechen, dieses, wie du schon gesagt hast, diesem einen Verdächtigen die Schuld nachzuweisen. Das ist ja, da stehen wir wie die Männekes, sagen wir bei uns in Gladbach oder in Köln, sagt man, das ist eine Männekes. Da stehen wir die Männekes. Das ist, ich kriege.
Ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal bei der letzten Folge so im Nachgespräch. Genau das Thema. Und da hast du dich auch so geil reingesteigert, dass ich wusste, das hier wird eine richtig geile Folge.
Also schon mal an alle, es tut mir leid, vielleicht flippe ich hier gleich aus. Kann sein. Obacht. Attention, please.
Obacht.
Ich reiß mich zusammen. Ich versuch's.
Okay, das ist jetzt wie so ein Warndreieck, wenn es irgendwie glatt ist.
Ja, zu Recht.
Sind wir übrigens wieder bei der Zahl 3. Ja, hör mal, Fabian, also und auch Sabrina, ich habe überhaupt keine Ahnung. Könntet ihr bitte loslegen?
Mache ich. Ja, wie du dir denken kannst, gehen wir einige Jahre in der Zeit zurück. Wir sind im Jahr 1997. Der 29.04.1997, um genau zu sein. Wolfgang Z. wird mitten in der Nacht wach. Wahrscheinlich muss er sich kurz orientieren, denn er liegt nicht im Bett in seinem Haus, in seinem Reihenhaus, das er mit seiner Ehefrau bewohnt. Er liegt in einer Einliegerwohnung des Hauses seiner Tochter. Er hatte am Vortag Geburtstag und hat mit seiner Tochter Geburtstag gefeiert. Also die haben so ein bisschen es krachen lassen, ein bisschen was getrunken. Er hat dann spontan in der Einliegerwohnung seiner Tochter übernachtet. Seine Uhr, die ist defekt. Er hat vor einiger Zeit den Wecker auf 2:30 Uhr nachts gestellt, 2:34 Uhr. Und seitdem er das gestellt hat, klingelt sie einfach jede Nacht um diese Zeit. Und er wacht einfach jede Nacht auf und so auch in dieser Nacht.
Das wäre so übel. Also ich würde richtig schlechte Laune bekommen. Diese Uhr würde komplett aus dem Fenster rausfliegen, keine Frage. Also, wenn sie sich nicht reparieren lässt, 2.34 Uhr, was ist das denn?
Ja, in dieser Nacht allerdings kann er nicht einfach die Uhr wieder zum Schweigen bringen und friedlich einschlafen. Er hört ein Klopfgeräusch aus der Wohnung seiner Tochter Andrea, die direkt über dieser Einliegerwohnung ist. Und er denkt, dass sie vielleicht noch irgendwelche kleinen handwerklichen Tätigkeiten startet. Sie renoviert die Wohnung gerade. Aber als diese Klopfgeräusche oder Poltergeräusche nicht aufhören, da beschließt er hochzugehen und die Nachtruhe einzufordern, denn er muss am nächsten Tag früh raus, er ist Polizist und er hat Frühschicht.
Es ist aber wie viel Uhr? 2:34 Uhr auch.
Ja, genau.
Okay.
Also eine gottlose Zeit für irgendwelche Möbelrücken oder Renovierarbeiten, gerade wenn man vorher was getrunken hat. Also wahrscheinlich wird das kein Mensch machen, aber das ist so seine erste Erklärung in diesem
Also
Moment.
nicht, wenn es gerade vorher eine Feier gegeben hat, ja? Oder wenn ein Umzug gerade vor der Tür steht. Ich meine, manchmal gerät man ja in so Rage und hat irgendwie am nächsten Tag frei und saniert dann die Nacht durch so gefühlt. Das gibt es manchmal, aber es sind halt die, ja, sind so Ausnahmesituationen eigentlich.
Ja, es war jetzt keine ausschweifende Feier. Er hat einfach mit seiner Tochter so ein bisschen in seinen Geburtstag getrunken.
Wie alt ist er eigentlich?
Er?
Ja.
Das weiß ich nicht. Das habe ich nicht recherchiert. Das ist
Okay,
nicht weiter
dann
erheblich.
ist, okay, hat er nicht unbedingt die Hauptrolle. Okay.
Sie ist 25, aber okay, also ich nehme an, dass er wahrscheinlich so Mitte, Ende 40 dann war. Keine
Ja,
Ahnung,
nee,
da hast du
okay.
mich bekommen, ja.
Ja, alles klar. Ich weiß ja nicht, wer immer so die Hauptrolle hat. Und dann. Ich habe jetzt gedacht, dass er halt einfach so im Mittelpunkt des Ganzen steht.
Nee, teilweise aber nicht so der Hauptmittelpunkt. Er steht also auf und geht nach oben in die Wohnung seiner Tochter oder zur Wohnung seiner Tochter, um da quasi zu gucken, was Sache ist und um Ruhe zu bitten. Er geht hinauf und da kommt ihm so langsam der Gedanke, dass das ja eigentlich Unsinn ist, dass sie da jetzt irgendwelche Umzugsarbeiten macht oder irgendwas rumrückt. Schließlich ist ja auch ihr Sohn, sein zweijähriger Enkel Kai im Haus, der wird ja auch schlafen und das würde ihn ja auch wecken. Das ist ja Unsinn, also fragt er sich jetzt, was das für Geräusche sind, findet das seltsam. Er drückt die Klinke nach unten, die Tür ist nicht abgeschlossen. Er kann die Tür auch ein Stück weit öffnen, allerdings blockiert irgendwas die Tür. Also die stößt gegen irgendwas, sodass er die nicht aufmachen kann. Er kann allerdings durch den entstandenen Spalt blicken und er sieht ein weibliches Schienenbein. Also offensichtlich liegt da seine Tochter so, dass ihr Körper die Tür blockiert. Natürlich ganz schön gruseliges Szenario, ne? Also ihr zwei, wie stellt ihr euch das vor, so wenn du da nachts um 2:30 aus dem Schlaf gerissen wirst und du kommst dann in so eine Geschichte da reingestolpert?
Also ich finde es mega unangenehm, vor allen Dingen, weil man ja noch überlegt, die haben ja bis vor kurzem noch irgendwie zusammen gefeiert, in Anführungszeichen. Und dann random wirst du irgendwie wach, schon ziemlich angenervt. Und dann auf einmal siehst du sowas. Also ich weiß
Ja,
nicht, was
und
man Unangenehmeres so nehmen kann.
du fragst dich halt, was ist passiert? Soeben haben wir noch
Richtig.
gefeiert. Was ist
Das
jetzt
ist
hier für eine
es.
Situation? Wie ist das in so einer kurzen Zeit entstanden einfach?
Das ist das. Genau das ist das, was ich meine. Wenn man jetzt die Tochter schon längere Zeit nicht gesehen haben sollte, beispielsweise, genauso ist auch schlimm. Aber wir haben eben noch hier gesessen, noch gechillt, gequatscht, gesessen, gefeiert, wie auch immer. Und plötzlich, was ist denn jetzt los? Das ist wie ein schlechter Film. Also, das ist es. Also, finde ich krass.
Ja, ich denke mal, in dem Moment, wenn er wach wird, spielt sich ja erstmal so eine gewisse Routine ein. Er kennt das Geräusch, er kennt das Wachwerden mitten in der Nacht, ja. Dann realisiert er im nächsten Moment, dass es weitere Geräusche gibt, Klopfgeräusche, vermutet, dass es sich um irgendwelche handwerklichen Arbeiten handelt. Dann hören diese aber nicht auf. Und spätestens dann gibt es so einen kleinen Adrenalinkick wahrscheinlich, weil er denkt so, okay, das wird jetzt so langsam unheimlich. Und ich frage mich also, an welcher Stelle er sozusagen umgeswitcht hat zum Polizisten, der Sache nachgeht, so, ne? Das wird wahrscheinlich, irgendwann wird er professionell, so eine professionelle Haltung eingenommen haben. Ich persönlich als Nicht-Polizist würde wahrscheinlich, weiß ich nicht, also mit zitternden Knie da hochgehen oder so.
Ja, er hat jetzt natürlich das Gefühl, dass seiner Tochter da irgendwie was passiert ist, dass die vielleicht einen Unfall hatte, Adrenalinschub, das hast du ganz richtig schon gesagt. Er ruft, er schiebt jetzt stärker gegen diese Tür, um sie trotz dieses Widerstands dann noch öffnen zu können. Da springt jemand von innen gegen die Tür und schließt sie so mit. Also die wird quasi so gegen ihn geschleudert, die Tür. Er stolpert zurück, stößt sich den Kopf hinten an der Wand, weiß jetzt aber auch, da ist auf jeden Fall noch eine Person drin im Haus, in der Wohnung. Seine Tochter ist da nicht alleine. Irgendwer ist da noch dabei.
Okay.
Das ist natürlich jetzt so eine Erkenntnis, wo er dann jetzt weiß, okay, es ist kein Unfall, da ist vielleicht irgendwas Schlimmes passiert, da ist jemand beteiligt. Er hat diese Person aber nicht erkannt, das ging zu schnell. Er ruft jetzt durch die Tür in die Wohnung hinein. Er gibt sich als Polizist zu erkennen und er sagt, dass er jetzt zurück in die Einliegerwohnung geht und seine Dienstwaffe holen geht. Das ist natürlich ein Bluff. Also Polizisten dürfen, glaube ich, in bestimmten Fällen ihre Dienstwaffe mit nach Hause nehmen, aber in der Regel werden die im Präsidium eingelagert. Das unterliegt sehr, sehr strengen Vorschriften und das Mitnehmen, das glaube ich auch sehr, sehr streng geregelt. Er hat keine Waffe dabei, er sagt das nur.
Okay.
Er rennt runter, um zu telefonieren, um Hilfe zu holen, merkt aber, dass das schnurlose Telefon auch oben in der Wohnung seiner Tochter ist, also er kann nicht telefonieren, also läuft er wieder nach oben. Diesmal kann er die Wohnung problemlos öffnen, also da drückt niemand mehr gegen, wer auch immer die Tür zugemacht hat, ist verschwunden und seine Tochter liegt jetzt einfach so, dass er die Tür aufschieben kann. Also es ist auch natürlich mysteriös, dass jemand da in dieser kurzen Zeit, wo er in der Einliegerwohnung war, sich dann quasi komplett unbemerkt aus dem Haus entfernen konnte.
Voll. Vor allen Dingen, ich finde auch immer, zum Beispiel, wenn du bist jetzt so nachts wach. Ich meine, gut, ich bin jetzt nachtaktiv, wir sind alle, glaube ich, relativ nachtaktiv, aber nehmen wir mal an, du gehst jetzt normal so schlafen, 21, 22 Uhr und wirst dann aus dem, mehr oder weniger aus dem Tiefschlaf gerissen. Auch wenn du vorher noch ein bisschen Party gemacht hast, aber der wird jetzt ein paar Stunden hier geschlafen haben. Und dann auf einmal so eine Abfolge von komischen Sachen, sage ich mal ganz grob. Also irgendwas liegt da, sage ich mal, irgendjemand liegt da, ne? Vermutlich die Tochter, dann auf einmal jemand weg. Das ist, also finde ich auch irgendwie so, gerade noch mitten in der Nacht so, ne? Du bist ja eh noch nicht so ganz auf dem Dampfer. Und dann, so.
Ja, und du fragst dich, wo kommt die Person her? Unbemerkt, was ist dann da passiert, was ich nicht mitbekommen habe, während ich geschlafen habe? Und wie ist die jetzt dann auch wieder so unbemerkt rausgekommen? Und was ist überhaupt passiert? So vollkommen überfordernde Situation. Andrea liegt, wie gesagt, da im Eingangsbereich. Ihr Nachthemd ist hochgeschoben, sodass ihr Unterkörper entblößt ist. Ein Schal ist stramm um ihren Hals gezogen. Es ist keine Atmung erkennbar und ihr Vater leistet jetzt erste Hilfe. Um 2:40 Uhr, also wenige Minuten nachdem er aus dem Schlaf gerissen wurde, setzt er einen Notruf ab. Also da kann man sehen, 6 Minuten hat diese ganze Geschichte jetzt gedauert, die jetzt in der Erzählung relativ lange klang. Das war also eine Sache von wenigen Minuten einfach nur. Die Polizei erscheint 7 Minuten später und es bildet oder es bietet sich ein unschönes Bild. Sie sehen halt ihren Kollegen, den Vater, der versucht, seine Tochter wiederzubeleben. Der Notarzt ist eingetroffen. Kai, das Kleinkind sitzt in seinem Kinderbett und hat freien Blick auf die Liegeposition der Mutter. Der hat wahrscheinlich mitbekommen, was da passiert ist, aber als zweijähriges Kind kann der natürlich nichts aussagen. Er ist kein Zeuge. Also Zeuge ja, aber keiner, mit dem du was anfangen kannst. Wahrscheinlich auch ein Trauma fürs Leben. Ich weiß nicht, wie sich dann so unterbewusst irgendwelche Erinnerungen so manifestieren, die ganz tief gespeichert sind, aber ich glaube, so ein Trauma, wie wenn du mit zwei quasi einen Mordanschlag auf deine Mutter miterlebst, das bleibt irgendwo hängen, denke ich.
Ich glaube auch fester daran, dass das irgendwo drin bleibt. Es heißt ja, dass man sozusagen seine Persönlichkeit bis zum 7. Lebensjahr ausgebaut hat. Gleichzeitig, dass man alles vergisst, was vor dem 3. Lebensjahr geschah. Aber nichtsdestotrotz denke ich auch, dass es auf jeden Fall irgendwo noch hängen bleibt.
Denke ich auch. Ich habe letztens noch eine Studie gelesen. Ich weiß nicht, wer dieses Wort Bonding kennt. Bonding, nach der
Ja,
Geburt,
kenne ich.
ne?
Ja. Ist
Das
ganz wichtig.
Ja,
Klassische.
klar.
Genau, das kennt man ja. Und auch da wird auch fest, konnte auch festgestellt werden, auch bei Kindern oder bei Babys, wo das nicht passiert ist, zum Beispiel, weil die Mutter sie abgegeben hat oder krank war oder was auch immer, wenn Beispiel, diese erste Bindung nicht stattfinden konnte, dass das elementare Auswirkungen auf Urvertrauen etc. hat. Obwohl man sich daran ja aktiv nicht erinnern kann. Also ich, zum Beispiel, ich kann nicht, ob ich meine Mutter mit mir Bonding gemacht hat, aber trotzdem unterbewusst wird das gespeichert. Und deswegen, ja, denke ich auch.
Ganz genau.
Da haben wir schon mal, Daniel und ich, in irgendeinem Kontext drüber gesprochen. Ich weiß es gar nicht mehr, dass das auch total verrückt, aber auch gruselig ist, dass diese Anfangszeit des Lebens, wo man so gar keinen Rückblick drauf hat, also man kann gar nicht bewusst auf diese Erfahrungen und Erinnerungen zugreifen, aber die prägen unsere emotionale Stabilität fürs ganze Leben und auch irgendwo Teile unseres Charakters. Das ist schon irgendwie ein beängstigender Gedanke, aber auch halt ein Appell an alle Eltern und werdenden Eltern, gerade in dieser Anfangszeit sich besonders ihren Kindern zu widmen, auf jeden Fall.
Ja. Gerade die erste, die kurze, gerade nach der Geburt, diese erste Zeit, also ne, wirklich unmittelbar danach. Danach geht es ja erstmal bei dem Kind ums Versorgen, also Versorgen, regulieren, okay. Aber so diesen Körperkontakt, ne, das ist
Das ist
super
super
wichtig.
wichtig, ja. Ganz, ganz wichtig.
Ja, die Notärzte treffen ein, behandeln Andrea weiter und die ist relativ schnell außer Lebensgefahr, allerdings komatös. Es bleibt also festzuhalten, wer auch immer sie ermorden wollte, der ist nicht erfolgreich gewesen. Wolfgang nimmt jetzt seinen zweijährigen Enkel mit raus, der will ihm diesen Stress in der Wohnung nicht antun und bringt ihn erstmal so an die frische Luft vors Haus. Die Polizei untersucht inzwischen das Haus, sucht nach Spuren und die werden fündig. Auf der Kellertreppe findet man eine Tüte mit Einweghandschuhen, Halstüchern, Zigarettenschachteln und 7 Papierbriefchen, die Amphetamine enthalten. Genauer gesagt Speed, also so kleine Packungen, wie die auch Dealer üblich sind, die so verpackst, so kleine Papierbriefchen eben, kleine Papierumschläge, die eben dann das Pulver einfach enthalten. In denen ist Speed und man weiß nicht, woher kommt das, von wem ist das. Man weiß, Andrea ist hin und wieder Konsumentin und auch Wolfgang, trotz seiner Position als Polizist, dem auch scheinbar nicht ganz abgeneigt.
Okay. Kann man sich das
Andrea
vorstellen?
ist,
Also konsumieren die jetzt zu zweit oder was?
das weiß ich nicht, Andrea ist auch Polizistin übrigens, also dass ihr Konsum steht fest und Wolfgang wird das so zumindest nachgesagt, dass der hin und wieder auch ganz gern mal sich eine Nase gönnt. So, ob die zusammen konsumieren, das kann ich nicht sagen. Später wird sich herausstellen, dass ein Fingerabdruck auf einem dieser Briefchen ist und der gehört zu Wolfgang. Allerdings weiß man nicht, ob der schon vorher da war oder ob der in dieser Nacht draufgekommen ist, denn er hat bei der Spurensicherung geholfen, seinen Kollegen, und er hat dabei keine Handschuhe getragen. Also hoch amateurhaft wird da teilweise gearbeitet, nicht nur von ihm, der es besser wissen sollte, auch von seinen Kollegen. Das wird später auch ein Gericht feststellen, dass da die Polizisten in dieser Nacht wirklich Anfängerfehler gemacht haben, ohne Ende.
Also Fabian, da nochmal eine kurze Nachfrage. Ne? Das ist ja wirklich jetzt so gewesen, dass man es mal vor Augen führt, nochmal auf der Zunge zergehen lässt. Da liegt die Tochter und der, also, und wer macht die Spurensicherung? Ne? Das ist abgespaced.
Ja, zumal die Spurensicherung ja auch einfach gar nicht Aufgabe dieser ersten
Nee,
eintreffenden
eben.
Streifenpolizisten ist, ne?
Eben.
Also das macht ja eigentlich dann extra Spurensicherung und
Genau.
dass die dann schon anfangen, die Spuren zu sichern und der Vater eben ohne Handschuhe,
Ja,
ja.
und der eigene, also im Normalfall bist du ja sowas von der Spur oder aus von der Rolle, dass man sagt, hier ist meine Tochter, und dann fängst du da an, die Spuren zu sichern, in Anführungszeichen, wo du nicht mal zuständig bist, erstens, zweitens emotional ja eigentlich gar nicht in der Lage dazu wärst, oder? Also das finde ich immer krass. Also wenn du das nochmal so sagst, das finde ich so krass, dass man.
Ja, ich finde das auch, oder ich stolperte auch immer wieder drüber. Wir kommen ja auch noch zur Rolle des Vaters, aber ich finde es auch bemerkenswert, wie man in so einer Situation, klar ist einem daran gelegen, aufzuklären, was passiert ist, aber ich hätte andere Sorgen in dem Moment, als da irgendwie irgendwelche Tüten zu durchsuchen.
Ich habe ein bisschen Verständnis dafür tatsächlich, weil ich mir denke, okay, es ist eine komplette Ausnahmesituation und von außen ist es immer leicht zu sagen, wie man sich jetzt verhalten würde. Unterm Strich hat er vielleicht eben genau diesen Schalter gedrückt und überlegt, okay, ich muss was machen, ich muss was tun. Ich fange jetzt einfach mit dem an, was ich irgendwie beherrsche. So,
Das
unüberlegt
aber
so, ne?
eben komplett grundlegend falsch und amateurhaft. Also damit verursacht er ja mehr Arbeit, als dass er sie nimmt. Also das
Dessen
ist.
bin ich mir bewusst und dessen war er sich gewiss auch bewusst, aber ich will zumindest dafür sensibilisieren, dass er in diesem Moment in einer Ausnahmesituation war und das vielleicht dann einfach nicht, dass ihm das vielleicht nicht wichtig war in dem Moment, dass er, sondern vielmehr einfach gesagt hat, ich muss jetzt loslegen, so ein Macher war. Weißt du, dass
Ja,
er
aber
einfach umgeschaltet
gerade
hat,
da
gesagt hat,
sollte
ich muss
ihm.
jetzt loslegen.
Gerade da sollte ihm klar sein, dass eben doch alles wichtig ist, jedes Detail in so einem Moment. Also auch wenn du, da musst du dann deinen Macherdrang bremsen. Ich weiß, es ist von außen immer sehr, sehr leicht gesagt, aber er ist eben ein erfahrener Polizeibeamter. Das
Ich glaube, ich
ist schon.
weiß, glaube ich, was Daniel meint. Daniel, jetzt, wo du es so sagst, ich finde auch, du hast recht. Man könnte wirklich sagen, dass er in dem Moment, dass diese Polizistenrolle ihn so überstülpt und er im Moment irgendwie das Emotionale so rauszieht, also komplett rational handelt. Man soll zwar als Polizist, das unterrichte ich auch immer, so, also, ja, besonnen handeln und vorausschauend, ne? Also eigentlich genau wie Fabian sagt, zu wissen, alles, was ich jetzt falsch mache, kann hinterher schwierig werden. Aber in dem Moment einfach, wie Daniel schon sagt, ne, dieses, ich muss jetzt irgendwas machen, irgendwas sichern, zack, da bin ich der Polizist, der rationale Polizist, ich muss jetzt hier funktionieren, so wie so ein Mechanismus, der dann startet, ne? Kann ich auch ein bisschen verstehen, ja.
Ja, aber halt nicht
Menschlich.
hundertprozentig Robocop-mäßig, sondern durchaus auch mit Fehlern, nämlich eben diesen, dass er dann keine Handschuhe anhat oder so, sondern also vielmehr so eine Art Affektpolizist sein,
Ja,
ne? So,
genau,
sowas in der
stimmt.
Art. Aber.
Menschlich ist das total nachvollziehbar. Auch von seinen Kollegen, die ja auch mit der Spurensicherung überhaupt nichts am Hut haben dürften. Aber natürlich auch da, ne, das sind jetzt Beamte von der Dienststelle, wo auch die Tochter arbeitet und die kennen auch den Vater und klar wollen die auch alle helfen. Aber die machen es natürlich auch alle nur noch schlimmer. Also das ist leider festzuhalten. Man findet abgerissene Finger von so Gummihandschuhen, 2 Stück. Also wie so Gartenhandschuhe, weißt du, so diese Gardena-Gummihandschuhe. Einer davon liegt im Flur und einer neben dem Bett von der Tochter, deren Nachttischlampe brennt, sodass man davon ausgeht, dass sie wach war bei dem Angriff und also den Angreifer gesehen hat, weiß, wer das war. Also es war offensichtlich kein Angriff auf eine schlafende Person, sondern die Lampe brannte. Wahrscheinlich hat noch eine Konversation stattgefunden und irgendwie hat dann dieser Angriff sich ereignet. Also das ist jetzt so das erste Lesen des Tatortes quasi. Es gibt keine Einbruchsspuren. Die Polizei geht davon aus, dass die Haustür benutzt wurde. Also entweder hatte derjenige einen Schlüssel oder ist eingelassen worden. Die Sicherung der Spuren, wie gesagt, eine Katastrophe. Also da sind jetzt auch einfach viel zu viele Polizisten beteiligt, die auch einfach nicht keine Schutzsachen tragen, die da einfach Spuren sichern, obwohl das nicht ihre Aufgabe ist. Ein Richter sagt später in einem der Prozesse, die Polizisten haben sich verhalten wie eine Horde Elefanten und wichtige Spuren zerstört. Also das ist schon eine relativ deutliche Rüge dann von einem Richter auch für das Verhalten. Es gibt zum Beispiel keine Versiegelung des Tatortes, also den konnte jeder nach Belieben noch betreten und mindestens einer, vielleicht auch der Tatverdächtigen, hat den auch betreten, kurz nach der Tat am nächsten Tag wahrscheinlich. Denn es gibt da einen Hinweis drauf, dazu komme ich später, es gibt so Ton Scherben, die um das Opfer herumliegen, wie von so einem zerschlagenen Blumentopf. Die werden gar nicht irgendwie asserviert oder so, also sie werden gar nicht eingesammelt und mitgenommen, sondern die werden einfach liegen gelassen und die Wohnung eben nicht versiegelt. Also es ist alles schon hochdilettantisch, wie das abgelaufen ist. Wie gesagt, wir sagen immer, wir sind keine Polizisten, wir haben zu wenig Einblicke in die Polizeiarbeit. Es ist schwer, von außen die Arbeit von Profis in einem anderen Bereich zu beurteilen, aber man kann objektiv sagen, wenn man sich am Lehrbuch orientiert, dann sind hier nicht nur kleine Fehler gemacht worden, sondern viele und große. Also das ist schon frappierend. Es gibt aber auch direkt in derselben Nacht, das ist die gute Nachricht, 2 Verdächtige. Der Vater wird direkt von seinen Kollegen so ein bisschen befragt, als er draußen mit seinem Enkel steht. Und er hatte schon am Telefon, als er die Kollegen gerufen hat, angedeutet, dass es wahrscheinlich eine Beziehungstat gegeben hat. Und er nennt 2 mögliche Verursacher oder 2 Angreifer. Zum einen Thomas H., den Liebhaber seiner Tochter. Zum anderen Harry Wörz, ihren Ex-Mann.
Finde ich an der Stelle auch schon krass, oder? Dass der, dann wird der Vater gefragt, oh, was denkst du denn, wer das war? Ja, also ich gehe davon aus, eine Beziehungstat, entweder oder. Also wie.
Ja, zumal, das wird auch später noch deutlich werden, zumal er von vornherein nicht unbedingt ein großer Fan von Harry Wörz war, ne? Also das kommt jetzt noch dazu. Ja, das ist vielleicht auch so halb unter Schock stehend noch am Tatort, vielleicht auch nicht die richtige Umgebung für so eine erste Frage, so eine erste Einschätzung, was glaubst du denn, was gewesen sein könnte, ne? Aber das ist auch nur menschlich, dass man darüber spricht. Das sehe ich auch so.
Ja, aber ich finde auch da wieder, dann muss man auch wieder sagen, das ist auch wieder völlig unprofessionell. Also irgendwie ist auch wieder, der schwimmt da so zwischen den Welten. Ne? So dieses, ich kann ja nicht einen Polizisten fragen, und was glaubst du, was hier passiert ist? Wir sind ja nicht in der Kirche oder sonst wo, sondern hier geht es nicht um, was glaubst du, wer es gewesen? Oh, ich glaube mal hier oder der oder da. Das ist ja absolut unprofessionell. Und natürlich, da kann man wieder sagen, ja, der ist total verwirrt und so. Aber come on, du hast auch jetzt angefangen, die Spuren zu sichern. Und jetzt stellst hier irgendwelche Täter-Hypothesen an. Also,
Ich finde, das macht ihn eher
ja.
sogar verdächtig.
Ne? Ja.
Schon.
Schwierig.
Ich finde ihn insgesamt auch verdächtig, auch so ein bisschen eben dieses Überaktive am Tatort, dann eben auch seine Fingerspur in diesem Drogenpaketchen. Aber vielleicht macht es an dieser Stelle Sinn, sich so ein bisschen die ganzen Personen mal anzugucken und zu überlegen und oder zu beachten, wer ist hier überhaupt alles so involviert in dieser ganzen Geschichte. Harry Wörz ist zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt. Er ist Scheidungskind, sein Vater war Friseurmeister. Harry wollte allerdings diesen Friseursalon nicht übernehmen. Der wusste nicht so richtig, wohin mit sich. Der hat Hauptschule gemacht und dann seine Jobs sehr, sehr häufig gewechselt. Klempnerausbildung, aber schon nach wenigen Monaten beschlossen, dass das nichts für ihn ist. Dann bei einer Spedition gearbeitet und nach einem Motorradunfall teilweise Amputationen an Fingern der linken Hand hinnehmen müssen. Und dadurch dann 1991 eine Umschulung zum technischen Zeichner gemacht, später zum Bauzeichner und immer wieder arbeitslos, aber immer wieder auch Perioden, wo er gearbeitet hat. Andrea ist 25, sie ist Einzelkind, eben Tochter eines Polizisten und einer Krankenschwester. und kennt Harry seit ihrer Jugend. Also die sind jetzt keine Jugendliebe gewesen, aber die kennen sich halt schon immer so von klein auf quasi. Sie ist Polizeimeisterin in der Dienststelle Pforzheim Süd. Beide kommen dann irgendwann zusammen und ziehen in diese Einliegerwohnung, in der Wolfgang in dieser Nacht geschlafen hat. Also das ist das ehemalige Elternhaus, was sie übernommen hat von ihren Eltern. Damals haben die oben gewohnt in ihrer späteren Wohnung. Sie ist mit Harry in diese Einliegerwohnung gezogen. Der Vater war allerdings von vornherein gegen die Beziehung. Der wollte ihr das die ganze Zeit ausreden, der wollte das nicht akzeptieren. Und als sie schwanger geworden ist, hat er von ihr gefordert, das Kind abtreiben zu lassen. Also der wollte auch, dass die mit ihm, also mit Harry, definitiv kein Kind hat. Also auch schon von vornherein sehr, sehr starke Opposition seinerseits.
Aber Kai ist von Harry.
Ja.
Okay.
Sympathischer Vater, ne? Nicht.
Und ja, er wird seine Gründe gehabt haben. Das ist natürlich jetzt, die kenne ich nicht, aber es ist schon hart, der Tochter zu sagen, also erstmal den Partner ausreden zu wollen. Vielleicht war das so ein bisschen dieses Ding, so der ist ein Taugenichts, weil der auch immer wieder arbeitslos war, das kann schon sein. Aber dann im Schwangerschaftsfall die zu einer Abtreibung bewegen zu wollen, das ist schon hart. Das ist schon
Ja, das
sehr,
ist
sehr
auch,
hart.
ja, übergriffig.
Total.
Andrea lässt sich allerdings da nicht reinreden. Die heiratet Harry 1994 und die ziehen dann zu Harrys Eltern, wo dann 6 Monate später Kai geboren wird. Für eine kurze Zeit ist das dann auch so eine kleine Bilderbuchfamilie und es scheint irgendwie so eine glückliche Ehe zu sein, dann auch glückliche Elternschaft. Allerdings bröckelt das eigentlich direkt, nachdem sie wieder in ihren Beruf einsteigt, nach dieser kurzen Auszeit, Elternzeit. Sie steigt wieder in ihren Beruf ein, sie will sich ein bisschen fortbilden und sie bekommt einen neuen Partner, der auch gleichzeitig Ausbilder ist, zugeteilt. Der soll sie befähigen für weitere Aufstiege. Das ist Thomas H. Der ist 37, also 12 Jahre älter als sie, seit 13 Jahren verheiratet und Vater zweier Kinder. Und ja, zwischen den beiden funkt es dann relativ schnell und aus einer beruflichen wird auch eine heimliche Liebesbeziehung. Also beide verheiratet, beide auch mit Kindern, aber ja, beide können dann irgendwie diese aufkommende Leidenschaft nicht bremsen und geben sich einander hin. Ich will das gar nicht bewerten. Ich glaube, gerade so im Schichtdienst, wenn du dann vielleicht auch die Familien oft irgendwie nicht siehst, weil du komische Schichten hast, weil du dann schläfst, wenn die wach sind und andersrum. Und die Kollegen sind dann die Leute, die du
Mehr siehst als die
80%
eigene
der Zeit am
Familie, so.
häufigsten siehst, so, ne, dann ist das, kann das sich vielleicht schnell ergeben, das denke ich schon.
Ja, zumindest falsch interpretiert werden, so, ne? Das glaube ich auf jeden Fall.
Ja. Am ersten Geburtstag von Kai gibt es dann die Trennung. Also Andrea entscheidet sich eigentlich relativ schnell dafür, dass die Ehe für sie gescheitert ist aufgrund dieser Beziehung. Thomas kann sich allerdings nicht entscheiden. Der eiert da noch so eine Zeit lang rum, zweigleisig. Irgendwann findet seine Frau heraus, dass es da eine Affäre gibt mit einer Arbeitskollegin. Und sie bietet den Deal an, dass Thomas sie, also diese Geliebte, behalten kann, wenn er nur bei der Familie bleibt, also wenn er bei ihr und den Kindern bleibt. Darauf geht er dann auch ein. Also für den ist das natürlich eine Win-Win-Situation. Der kann in seinem gewohnten Leben bleiben, kann seine Affäre weiter durchziehen. Und für Andrea ist das scheinbar auch erstmal okay, dass da keine Verpflichtungen draus resultieren, sondern dass es eher so eine Liebschaft bleibt.
Hat Harry eigentlich davon dann gewusst? Also hat sie mit offenen Karten gespielt, gesagt, ich habe einen neuen und deswegen, oder?
Harry hat gewusst, dass es dann jemanden gibt. Ob er davon wusste, dass die Beziehung deswegen beendet wurde, das ist mir nicht bekannt. Aber er wusste im Anschluss auf jeden Fall, dass seine Ex-Frau wieder jemanden trifft, ja. Also Eifersucht seinerseits durchaus eine Möglichkeit, ne? Also ob er jetzt den Trennungsgrund wusste, weiß ich nicht, aber er wusste, okay, sie hat mich verlassen. Kann sein, dass dann auch Trennungsschmerz seiner Seite auch vorhanden war. Und er weiß, sie trifft wieder jemanden. Allerdings muss man sagen, zum Tatzeitpunkt hatte Harry auch schon wieder eine neue Partnerin. Also es ist natürlich möglich, dass er immer noch eifersüchtig war und da Rachegedanken hatte, aber es ist weniger wahrscheinlich, weil er auch schon wieder dem Vernehmen nach glücklich liiert war. Alle 14 Tage darf Harry Kai sehen und besuchen, findet wie gesagt auch schnell eine neue Partnerin, auch einen neuen Job. Es geht aufwärts bei ihm. Andrea zieht zu ihren Eltern, dann in diese Einliegerwohnung. Die Eltern überlassen ihr dann später das ganze Haus und ziehen gemeinsam in ein kleineres Reihenhaus. Also das soll dann für sie und Kai sein. Die Einliegerwohnung soll renoviert werden, vermietet werden. Das soll so ihr Reich werden. Das ist dann so der Status, ne? Also Renovierungsarbeiten im Haus hatten wir ja schon bei der Tatnacht dann auch angesprochen. Die Polizei fährt noch in der Tatnacht zu Harrys Wohnung. Allerdings sind die unschlüssig, was die machen sollen. Die observieren die Wohnung jetzt tatenlos, 2 Stunden lang. Also die gucken gar nicht nach, ob der da ist. Die kontrollieren auch nicht sein Auto, ob jetzt beispielsweise die Motorhaube noch warm ist, also ob das vielleicht eben erst gefahren ist, dass es bewegt wurde oder so. Die stehen da einfach 2 Stunden rum und wissen nicht, was sie machen sollen. Die klingeln auch nicht, die nehmen keinen Kontakt auf. Das ist auch ein bisschen skurrile Situation, finde ich. Also auch nicht unbedingt so, ja, kein zielgerichtetes Vorgehen, ne? Also man hat so das Gefühl, die fahren hin und würfeln dann so, wie es weitergeht. Schließlich rufen sie Harry an, morgens um 20 nach 5. Der Anruf geht auf seinen Anrufbeantworter. Er ist gerade im Bad, er macht sich fertig für die Arbeit. Und die müssen da irgendwie sowas gesagt haben wie: Ja, hallo Herr Würz, hier ist die Polizei, wir stehen vor Ihrem Haus. Kommen Sie doch mal raus. Also so, keine Ahnung. Vollkommen Banane eigentlich. Er ruft zurück, er hat ja nichts zu verbergen, so anscheinend. Will wissen, was da passiert. Und die bitten ihn rauszukommen. Und er wird dann um 5:25 Uhr vor seiner Haustür festgenommen.
Wie wäre es mit Klingeln?
Ja, das frage ich mich auch. Warum hat man nicht geklingelt? Warum hat man von vornherein nicht einfach festgestellt, ist der überhaupt zu Hause?
Ja.
Kann der überhaupt unterwegs gewesen sein? Also.
Vor allen Dingen, um eine Festnahme vorzunehmen, ist ja gerade interessant, wenn man jemanden Tatverdächtigen hat, der Überraschungseffekt. Ne?
Ja.
Das Ding Dong, hallo, schönen guten Tag, bitte kommen Sie mit, so nach dem Motto. Und nicht, hallo, hier ist die Polizei, wollen Sie mal, oder rufen Sie doch mal zurück. Ja, ich rufe mal zurück. Blitter hat eine Nachricht. Hä? Also.
Ja, sie hatten das Glück in dem Fall, dass er das gemacht hat, wie sie das
Ja.
gewollt haben. Also, ja.
Und aber dann, oh, da ist ganz schlimmer Typ. Also, ne, wenn man denkt schon, sehr, hä? Du hast ja nichts
Ja,
zu
das.
verbergen. Der wird ja nicht zurückrufen. Also, ich würde wahrscheinlich, also auch wenn ich nichts zu. Ich wäre mir viel zu blöd. Da rufen die mich an. Die bestimmt vor ihrer Tür. Rufen möchte mal zurück. Komm doch klingeln. Oder mal
Ja,
ran. Nee, Spaß, aber. Hä?
ein Fehler, den viele Leute immer wieder machen, das ist jetzt auch so ein in diesem Fall hier so ein Kern des Ganzen. Viele Leute denken, wenn sie unschuldig sind, kann ihnen nichts passieren. Und die sind dann so unbefangen und die reden dann mit der Polizei, weil sie denken, die merken, ich habe nichts zu verbergen. Und das ist dann schon der erste Fehler. Also wenn sowas kommt, wenn die Polizei irgendwas von dir will, immer rechtlichen Beistand mitnehmen, dass da auch keine Worte dir im Mund rumgedreht werden können, dass du auch einen Zeugen hast, der dabei ist bei irgendwelchen Aussagen. Also ich habe einmal den Fehler gemacht, kann ich sagen, in einer kleineren Sache, dass ich zur Polizei gegangen bin, nachdem eine Anzeige vorlag und ich dachte, okay, ich habe nichts zu verbergen, ich brauche auch keinen Anwalt, ich erzähle einfach, wie es war. Und mir wurden dann so krass meine Aussagen im Mund rumgedreht, teilweise, das war wirklich nicht mehr feierlich. Wie gesagt, es war Gott sei Dank keine großartige Sache, aber ich habe da erlebt auch, yo, es macht Sinn, einfach Fresse halten und rechtlichen Beistand mitnehmen.
Das ist ja auch das Erste, was mir als, wenn man als Verteidiger immer dem Mandanten auch sagt, ob es eine Hausdurchsuchung ist oder auch bei der ersten Vernehmung oder was weiß ich, einfach nichts sagen. Und die sagt immer, ja, aber wie, wenn ich, ist das doch Schweigen, wird doch dann als verdächtig gewertet. Nein, darf man nicht. Was die denken, die Polizisten, ist mir egal. Du sagst nichts, weil alles, was du sagst, wird in der Regel protokolliert. Und dann kann das hinterher nicht mehr revidiert werden. Natürlich kann man auch ein Geständnis noch widerrufen. Huhu, können wir darüber sprechen noch. Aber das ist ja trotzdem ein gesagtes Wort. Das ist ja trotzdem erstmal da. Und auch wenn ich es vielleicht nicht verwerten darf, hinterher, weil ich will so nicht zu tief in irgendeine Materie gehen, aber trotzdem kann man das dann durch einen Zeugen vom Hörensagen dann wieder durch den Polizisten ins Verfahren mit reinbringen. Deswegen nicht sprechen bei der Durchsuchung. Setz dich hin, lies ein Buch, guck aufs Handy oder was weiß ich, rede aber nicht. Auch kein Smalltalk, lass dich nicht in irgendwas verwickeln, so spontan Aussagen und so. Das ist eine Katastrophe. Kann es werden. Nee, muss nicht immer, aber ne, Tipp von mir, nicht sprechen. Weniger ist mehr. Schweigen ist Gold. Ist so. Wirklich so.
Crazy. Also ich glaube, dass wirklich so dieses Ding da so mitschwingt, dass man sich denkt, okay, ich mache mich ja nur dann verdächtig, wenn ich sage, ohne meinen Anwalt rede ich nicht.
Das denkt man so, ja, aber das ist rechtlich gesehen nicht so. Aber das fühlt sich so an, glaube ich, ne? Weißt du,
Ja,
was ich meine?
ich schätze.
Ja, und eben auch dieses Vertrauen in den Rechtsstaat. Ich kann ja nur bestraft werden, wenn ich auch was gemacht habe. Also helfe ich mit, indem ich zeige, dass ich nichts getan habe, ne? So.
Genau. Und morgen kommt der Weihnachtsmann, ne? Willkommen in einer Polly Pocket Welt. Ja, wäre schön.
Ja, auch Thomas H. wird um 6 Uhr zum Verhör geholt in die Polizeidienststelle. Der bekommt allerdings direkt ein Alibi von seiner Ehefrau. Das ist natürlich immer wackelig, ne? Also Alibi von Partnerinnen, Partnern immer wackelig und dann auch ein Partner, der, sage ich mal, eine Affäre des Partners in Kauf nimmt, damit die Beziehung aufrechterhält. Die Person würde wahrscheinlich alles sagen, um ihrem Partner zu helfen.
Ja.
Aber er bekommt dieses Alibi. Die Frau sagt, sie wäre wach geworden, wenn er aufgestanden wäre. Sie hat allerdings nicht gemerkt, dass er dieser Nacht das Bett verlassen hat, um auf Toilette zu gehen. Das stellt sich dann später raus, denn sie ist schwerhörig. Also ihre Aussage, ich hätte gemerkt, wenn er gegangen wäre, die steht auf sehr, sehr wackeligen Füßen und wird aber einfach so hingenommen von der Polizei und auch später von der Staatsanwaltschaft. Und noch etwas anderes wird als quasi Beweis dafür genommen, dass Thomas H. gar nicht der Täter sein kann. An diesem Morgen, kurz bevor er um 6 Uhr von seinen Kollegen abgeholt wurde, hat Thomas H. zum ersten Mal seit Monaten mal wieder Sex mit seiner Ehefrau. Und da sagen jetzt die Strafverfolgungsbehörden, ja, das ist ja quasi ein Beweis dafür, dass er diesen Mordanschlag nicht begangen hat. Wer sowas macht, der hat danach nicht Sex. Also, das ist so eine dumme Argumentation, dass ich fast weinen muss, wirklich.
Ja, das tut wirklich ein bisschen weh, muss ich sagen. Es ist ja auch darüber hinaus so, das darf man hier an der Stelle auch nicht vergessen, dass Thomas H. ein Polizist ist.
Ja,
Und die ganzen, er kennt das Prozedere, ne? Also er
ja.
weiß, dass es sinnvoll ist, jetzt ganz schnell ein Alibi zu haben. Also das nur mal so als Hintergedanken mit dabei, ne?
Ja,
Ja,
ja. Nicht nur das ist der Hintergedanke, auch so ein bisschen der Hintergedanke ist natürlich, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, ne? Und
Eben.
wenn du einen Kollegen als möglichen Verdächtigen vor dir hast oder halt den Ex-Mann, der halt Bauzeichner ist, dann guckst du vielleicht eher auf den Bauzeichner-Ex-Mann, statt dem Kollegen an die Karre zu pinkeln, ne? Und dann konstruierst du vielleicht auch also dieses Konstrukt, die haben jetzt nach Monaten nochmal Sex gehabt, das macht man nicht, wenn man jemanden vorher umbringen wollte, das ist doch totaler Humbug, weil man gerade auch weiß von Serientätern beispielsweise, dass die oft nach Morden oder nach Mordversuchen in so einem Rausch sind, dass die gerade dann Erregungszustände auch haben, ne? Also es hätte ja durchaus sein können, dass er jetzt im Adrenalinrausch nach Hause kommt und dann das an seiner Frau dann nochmal auslebt. Ne? Also es ist auf jeden Fall kein Argument gegen eine Täterschaft, dass da an diesem Morgen nochmal intim geworden wurde.
Ja.
Vor allen Dingen gut, da kann man nicht als Mord, ist ja klar, aber so, er ist ja, er hat ja, also moralisch ist es jetzt, anscheinend ist es jetzt auch nicht unser, ja, der Unbefleckteste, sagen wir mal so, ne? Also Moral schreibt er ja anscheinend dann auch nicht so groß. Ich meine, man kann jetzt über das Thema jetzt diskutieren, wie man will, fremdgehen hin oder her, aber er hat ja seine Frau auch schon betrogen und geht dann auch zu seiner Frau wieder ins Bett. Natürlich ist das was anderes als Mord, um Gottes Willen. Ne? Das soll jetzt auch überhaupt gar nicht gleichgesetzt werden, in keinster Weise. Aber von der anscheinend wollen die ja mit Moral argumentieren. Dass sie sagen, so, das kann nicht sein, dass man danach noch mit jemandem schläft, mit der Frau schläft, nach so vielen Monaten, nachdem man Mord begangen hat. Also, ne? Wir wissen ja nicht, was in seinem Kopf vorgeht, bei Thomas.
Nee,
Genau.
absolut nicht, absolut nicht. Er wird jedenfalls entlassen aus diesem Verhör, er wird auch nicht mehr als Tatverdächtiger geführt. Und es gibt dann auch so ein Vermerk später auch von der Staatsanwaltschaft, der sowas besagt wie, er hatte eine solche Tat gar nicht nötig, weil er das Opfer liebte. Wo ich mir auch denke, ja geil, das ist ja eine geile Verteidigungsstrategie für so ziemlich jeden Femizid in Zukunft, dass du dann deinen Verteidiger ausrichten lässt, ja, mein Mandant, der hat das gar nicht nötig, seine Freundin zu erwürgen, der liebt die doch. Also was ist das denn auch wieder für eine Argumentation, ne?
Ja,
Das
genau, es
ist,
sind einfach keine Argumente. Ja, das sind einfach nur irgendwelche plumpen Aussagen.
ja, Behauptungen halt auch einfach, ne?
Genau.
Dumme, dumme, dahingestellte Behauptungen, die gar nichts mit dem Sachverhalt zu tun haben.
Mit der Realität vor allen Dingen nichts. Also allgemein, wie du schon
Ja,
sagst.
genau, ja.
Viele Beziehungstaten, man denkt ja immer, Beziehung ist Liebesbeziehung. Es geht ja um, Beziehungstaten sind ja alle Beziehungen. Auch, ne? Auch Kind, Eltern etc. können ja auch Beziehungstaten sein. Da kann man ja auch sagen, ja, die haben sich, nö, die hat ihre Tochter ja geliebt, deswegen hat die Jungen nicht umgebracht. Das hat gar keinen Sinn. Das ist.
Ja, und wir wissen alle, dass Liebe und ja auch große Wut oder auch Hass relativ nah beieinander sind, je nachdem, ne, aus enttäuschter Liebe wird schnell sehr, sehr tief wiegender Hass. Ne? Das ist einfach so. Aber jedenfalls sind jetzt der Geliebte und auch der Vater einfach super schnell aus dem Schneider. Da wird gar nicht mehr nachgeguckt, auch beim Vater nicht mehr nachgehakt. Harry Wörth ist quasi nach der ersten Nacht der einzige Tatverdächtige. Andrea wird untersucht. Die liegt mittlerweile im Wachkoma. Der Unterschied zwischen Wachkoma und Koma, falls das vielleicht dem einen oder anderen nicht klar ist, ist ganz einfach nur, dass der Koma-Patient, der hat die Augen geschlossen, ist quasi abwesend. Der Wachkoma-Patient, der öffnet die Augen immer wieder, der hat offenkundig unterliegt, der diesem Wach-Schlaf-Zyklus ist aber trotzdem geistig nicht erreichbar. Also einfach nur geöffnete Augen und quasi dieses Unterliegen dieses offenkundigen Schlafzyklus, aber ist genauso nicht ansprechbar, nicht erreichbar wie ein Koma-Patient. Es ist nur diese eine Unterscheidung.
Schlimm.
Voll.
Ja, total. Es werden also Drosselspuren an ihrem Hals gefunden, also mit einem Gegenstand gewürgt worden ist sie. Nicht unter Zuhilfenahme der Schwerkraft, wie zum Beispiel beim Erhängen, sondern manuell, also jemand hat was um ihren Hals gewickelt. Es gibt Griffspuren an ihren Oberarmen, als ob sie da festgehalten oder fest angepackt worden ist. Aufgrund der chaotischen Situation am Tatort ist allerdings nicht auszuschließen, dass die vielleicht von den Notärzten entstanden sind, als man den Körper bewegt hat. Das ist alles nicht so richtig erfasst und protokolliert worden. Also man weiß nicht, wo kommen die her? Sind die dem Tatgeschehen zuzuordnen oder sind die später entstanden? Sie wird auf jeden Fall irreparable Schäden nehmen, das ist dann klar. Man ging eine Zeit lang noch davon aus, dass sie wach werden wird, dass sie dann auch den Täter benennen kann. Allerdings zerschlägt sich diese Hoffnung irgendwann. Die Schäden sind ausgeprägter als anfangs gedacht. Sie wird nie wieder gehen können und auch sprechen und gesprochene Worte verstehen wird sie nicht mehr schaffen. Also sie lebt quasi in sich gefangen, aber ja.
Die arme Frau mit 25, wie schlimm ist das denn?
Ja. Ja, das ist sehr, sehr schlimm. Und da ist dann auch wieder so diese, ja, dann auch wieder die Frage, die ich mir dann immer stelle, die natürlich sehr, sehr hart ist, aber wäre da nicht der Tod das gnädigere Schicksal gewesen? Also man weiß letzten Endes ja nicht, was diese Menschen noch empfinden. Empfinden die noch irgendwelche guten Tage? Gibt es Freude in so einem Zustand? Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wenn du so, wie gesagt, so in dir selbst dahin vegetierst. Man weiß ja letzten Endes dadurch, dass sie nicht reden kann, auch nicht, welche Gedankenleistung überhaupt noch vollbracht werden können. Ne? Also ist das nur noch eine lebende Hülle oder ist da noch, steckt da wirklich noch Geist und Mensch drin? Das ist einfach nicht mehr festzustellen.
Oh Mann, das ist ein gigantisches Abschweifthema, ne? Das ist schon stockbrotverdächtig, ehrlich gesagt. Also, wenn wir das
Das
Fass jetzt hier
ist
aufmachen, dann weiß ich auch nicht. Verlieren wir uns vielleicht.
ein riesiges Abschweifthema, ja. Also diese generell, dann sind wir auch ganz schnell bei der Sterbehilfedebatte.
Ja, genau.
Und dann sind wir auch bei so einem Thema wie dieser, hast du das mitbekommen, mit dieser Spanierin letzte Woche, die Sterbehilfe in Anspruch genommen hat, nicht weil sie unheilbar krank war, körperlich oder weil sie eine Behinderung hatte oder sonst irgendwas, sondern sie ist von ihrem Ex-Partner und Freunden des Partners sehr, sehr hart sexuell missbraucht worden vor einigen Jahren. Und sie hat einfach gesagt, sie ist daran innerlich so zerbrochen. Sie empfindet einfach seitdem keine Freude, keine schönen Tage mehr. Und sie hält den Tod für sich für die bessere Alternative. Und dann hat sie jetzt Sterbehilfe in Anspruch genommen, ist also bewusst in den Tod gegangen, weil diese Tat sie so gebrochen hat.
Super traurig.
Das macht mich fertig, ehrlich gesagt. Also es macht mich
Ja,
wirklich,
komplett, komplett.
dieser Gedanke ist so schlimm, so, so schlimm, dass diese Drecksarschfotzen ihr das Leben genommen haben, ohne sie, also sie haben sie nicht getötet, aber sie haben sie so zerstört, dass sie den Lebenswillen genommen haben. Das ist.
Vor allen Dingen, aber ich finde, das zeigt auch wieder so extrem, weil viele mal so denken, ja, gerade so Depressionen und so, ist jetzt auch ein anderes, also ich will jetzt auch nicht da zu tief reingehen, keine Panik, aber so allgemein dieses, das sieht man ja nicht und mach doch einfach weiter und, aber Depressionen und auch gerade so psychische Schwierigkeiten sind oftmals viel, viel schlimmer für den Betroffenen selber auszuhalten als eine körperliche Einschränkung. Weil da kann man oftmals noch, das kann man erstmal sehen, das heißt, man kann damit umgehen. Also das, die Außenwelt, das ist ja der Arme oder so, ne? Aber eine Depression und gerade so psychische Sachen, das siehst du den Leuten nicht an und erwartest noch immer normale Sachen und du kannst das einfach nicht mehr bewältigen. Und da geht man auch schnell dran kaputt, dass man denkt, ich kann nicht mehr, aber man sieht doch immer noch normal aus. Man sieht es ja nicht, ne? Das ist
Genau,
auch so ein Punkt.
das ist das Problem. Ne? Wenn jemandem jetzt ein Arm fehlt, dann sieht man, der braucht vielleicht in manchen Situationen Hilfe. Der kann aber auch Taktiken für sich entwickeln, um das auszugleichen, um eben anders zu funktionieren. Genau, aber jemand, der innerlich leidet, dem siehst du das nicht an und dann kommt auch gerne mal sowas wie, ja, reiß dich mal zusammen, dir geht's doch gut oder so, und du bist auch gesund. Ne?
Duschen einfach oder mach doch dies oder mach doch das. Ist doch nicht so schlimm. Stell dich so an, ne? Genau, ja.
Ja, es ist, aber du hast da schon recht, so seelische Leiden, die können viel, viel schwerer wiegen als körperliche, ja.
Weil man da auch, glaube ich, noch viel schwieriger helfen kann. Also Therapien oder was weiß ich, Tabletten, okay, schön und gut, aber ich glaube, das ist oftmals viel schwieriger. Ich glaube, der Körper verzeiht dir mehr als die Seele.
100%, 100%, ja. Also das ist da auch meine Überzeugung. Ich glaube auch, körperliche Gesundheit ist sehr stark abhängig von seelischer Gesundheit. Du kannst, glaube ich, sehr, sehr vieles heilen, körperlich und wegstecken, wenn du mit dir in der Mitte bist, ja. Aber andersrum natürlich nicht. Also ein zerstörter Geist, der in einem gesunden Körper lebt, ist letzten Endes doch nicht lebensfähig, ne?
Ja, glaube ich auch. Ja, sehe ich auch so.
Ganz übles Thema. Tja, ein gebrochener Mensch, ja. Das ist, finde ich, also mit auch das Schlimmste, was passieren kann und mit das Unmenschlichste, was man mit jemandem anderen machen kann, so, ne? Also einen Menschen zu brechen, was das bedeutet, ne? Wenn ein Bruch drin ist, wenn in einer Vase ein Riss ist, der nicht mehr, der irreversibel ist. Das ist wirklich
Und das
schlimm.
ist, glaube ich, das, was ganz, ganz oft auch bei Sexualverbrechen vergessen wird. Also man sieht dann diese körperliche Komponente, diesen Übergriff, dieses sich nehmen des anderen gegen dessen Willen, ja. Aber diese Entwürdigung, diese inneren Schäden, die man eben nicht sehen und auch nicht objektiv erfassen kann, die auch von Mensch zu Mensch, von Opfer zu Opfer verschieden sind. Es gibt ja Leute, die stecken das vermeintlich ganz gut weg, die funktionieren dann weiter oder und andere zerbrechen eben über Jahre lang daran, ne? Und das ist eben das, was dann auch oft ja, weiß ich nicht, der Wahrnehmung von solchen Verbrechen zu selten beachtet wird. Was macht das mit den Menschen?
Ja, voll.
Aber zurück zu Harry Wörth. Die Untersuchungen, ja, ergeben also dieses Spurenbild bei Andrea und es meldet sich jetzt ein Nachbar als Ohrenzeuge, der hat in dieser Nacht einiges mitbekommen. Der ist wach geworden, weil es einen Streit in Andreas Wohnung gab, so zwischen 1 und 2, das hat er nicht so genau nachgesehen, aber irgendwie so mitten in der Nacht muss es gewesen sein. Es brannte noch Licht in Andreas Wohnung und er hörte einen Mann sehr deutlich brüllen: Ich bring dich um, ich schlag dich tot, mit mir machst du sowas nicht. Und er hörte eine Frau mit so einer weinerlichen Stimme antworten: Ich hab doch nichts getan, mach mir doch nichts. Er hat aber keinen Notruf abgesetzt, er ist auch nicht selber rübergegangen, um nachzugucken, was da los ist. Da stelle ich mir halt auch so ein bisschen die Frage: Was muss passieren? Also, man will natürlich nicht voreilig irgendwie jetzt so derjenige sein, der seinen Nachbarn irgendwie die Polizei nach Hause schickt, aber wenn ich nachts um 1, 2 Uhr irgendwen brüllen höre, ich schlag dich tot, ich bring dich um,
Ja, sicher.
dann würde ich schon, glaube ich, mal nachgucken gehen oder zumindest irgendwie die Polizei rufen.
Ja,
Ne?
die
Das wäre
Polizei
schon.
rufen. Ne? Also man sollte natürlich immer einen Selbstschutz irgendwie an vorderster Stelle halten. Aber nichtsdestotrotz ist es schon so, dass ich sage, ja, es ist so eine, es ist ein schmaler Grat eventuell auch, zu sagen, man möchte sich nicht einmischen in irgendwie häusliche Streitereien. Aber wenn das Wording so klar ist, so eindeutig, ja, dann hat man meiner Meinung nach die Pflicht, dann auch die Polizei zu rufen. Ganz klare Kiste.
Ja, das wird jetzt auch gegen Harry interpretiert, weil man sagt, ja, so eine Streitigkeit kann ja im Prinzip nur der Ex-Mann mit der Ex-Frau führen. Und das ist ja auch schon wieder Schwachsinn. Im Prinzip, also dieser Satz, mit mir kannst du sowas nicht machen. Es könnte ja gut auch sein, dass sie Thomas zum Beispiel gezwungen hat, sich zwischen ihr und der Frau zu entscheiden. Jetzt doch, ja. Nur als Beispiel, nur mal so in den Raum geworfen. Oder es gibt ja vielleicht auch Szenarien für einen Streit mit dem Vater, in dem das fallen könnte. Vielleicht ging es da um die Drogengeschichte. Also wir müssen ja auch da uns wieder überlegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es der Vater war, aber den Ablauf der Nacht bis zum Fund seiner Tochter kennen wir nur von ihm.
Also
Ja.
mich wundert es, dass der Vater bei so einem Geschrei nicht wach wird.
Ja, das auch, ja.
Das Komische ist ja auch ganz oft, gerade die Polizei geht meistens nämlich so vor, wenn die einen Tathergang nur von einer Person hat, dann ist in der Regel, nicht immer, aber oftmals, immer der erstmal der Tatverdächtige. Warum? Weil ja nur derjenige den Tatverlauf mitteilen kann und es gibt keine Zeugen, die das entweder bestärken oder entkräften können. So, und das ist hier eben nicht der Fall. Wir haben, das meiste konnte der Vater sagen, aber der ist irgendwie relativ schnell aus den Ermittlungen oder aus dem Ermittlungsfokus wieder rausgerückt worden. Ja, das ist
Stimmt.
halt auch krass.
Voll.
Auch hier wieder, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Und man will es nicht unterstellen, aber ich glaube wirklich, dass man ungerne gegen Kollegen ermittelt.
Ja.
Man kennt sich, man denkt vielleicht auch einfach, also das ist ja vielleicht auch gut gemeint, dass man denkt so, ey, das ist ein korrekter Typ, ich kenne den, der, weißt du, so, du gehst dann einfach nach irgendwelchen Erfahrungen, persönlichen, anekdotischen Erfahrungen, die du mit der Person hast, kannst dir so ein Verbrechen nicht vorstellen und guckst dann einfach nicht genauer nach.
Ja, aber das ist ja, wie oft haben wir das bitte, dass man sich irgendwas bei einem Menschen nicht vorstellen kann. Ne? Also ich meine, das ist jetzt ein Kalenderspruch, du kannst ihm ja nicht nur vor den Kopf gucken. Erstens das, zweitens, und das finde ich an dem Fall so extrem, dieses Zuständigkeitsproblem. Das ist ja sowieso eines der größten Probleme, was ich sowieso an dem Rechtsstaat, was heißt Anklage, klingt jetzt so dramatisch oder so hochgestochen, aber das ist so dieses Zuständigkeitsding. Du kannst doch nicht innerhalb, also dass die Behörde, wo das Opfer gelebt hat, also gearbeitet hat, Entschuldigung, der Vater drin war, die Affäre da drin war, ja, und die fangen dann an, da Spuren zu sichern und die sind dann zuständig. Come on, Leute, da hätte bitte eine Behörde weiter, von mir ist ein Dorf weiter zuständig sein müssen. Ja, das ist genau wie mit den Richtern. Ihr sagt, ja, der eine Richter sagt, oh, bin ich befangen? Nö, bin ich eigentlich nicht. Ach ja, wer entscheidet dann darüber als nächstes? Der Kollege, mit dem du mal einen Kaffee trinkst. Die eine Krähe hackt die andere, ne, um Gottes Willen, das ist kein böser Wille oder so, aber das ist halt nur mal dieses Menschliche, so, das ist ein Kollege, der Hans Willi, hör mal, der macht sowas nicht, nee, das ist ein netter Kerl, hör mal, ne, also,
Ja, genau.
schwierig.
Ja, es gibt eine Liste von Beweisen, ich sage jetzt Beweise in Anführungsstrichen, das sind alles Beweise, die gegen Harry gewertet wurden in den Ermittlungen und auch später vor Gericht. Und ihr könnt ja mal für euch so ein bisschen drüber nachdenken, sind das Beweise? Weil, ja, haben die wirklich eine Beweiskraft? Der Schal, der letzten Endes benutzt wurde, der um ihren Hals gewickelt war. Der war zu breit für diese Drosselmale, also wahrscheinlich wurde der nicht zum Drosseln benutzt, sondern einfach nur später nochmal umgelegt, um irgendwas zu verdecken. Der gehört Kai, also dem gemeinsamen Sohn, und an dem werden Spuren von Harry und auch von Andrea gefunden. Das wird natürlich jetzt gegen Harry gewertet, aber Überraschung, der sieht seinen Sohn alle 14 Tage, der wird ihm diesen Schal auch mal angezogen haben. Das ist jetzt keine große Sache, dass der den mal in der Hand hat oder mal berührt hat.
Aber es das heißt auch, dass der Schal gar nicht benutzt werden konnte.
Ja, aber der lag halt trotzdem um den Hals, also der Täter musste ihn ja trotzdem drum gewickelt haben. Das heißt nur, dass man die eigentliche Drosselwaffe nicht kennt. Letzten Endes ist auch nie geklärt worden. Da gibt es auch Gutachter, die sagen, Harry hätte aufgrund der Amputation an seiner linken Hand gar nicht die nötige Griffkraft aufbringen können, jemanden zu drosseln. Das ist schon auch eine Sache, die sehr viel Kraft erfordert. Dem ist halt auch niemals nachgegangen worden. In einem dieser Plastikhandschuhfragmente, die man gefunden hat, eins im Flur, eins neben dem Bett, da wird auch wieder eine Spur gefunden, eine DNS-Spur, DNA-Spur, die Harry zugeordnet wird. Allerdings ist die Probe so fehlerhaft und die Technik auch damals noch nicht so weit, dass man nicht weiß, ist diese Spur von Harry oder von Kai, seinem Sohn. Und diese Handschuhe, die hat Harry wenige Tage vorher bei der gemeinsamen Gartenarbeit noch benutzt. Also hätte die Spur auch easy da entstehen können. Aber das wird auch wieder gegen ihn gewertet. Man ordnet die dem Tatgeschehen zu. Die Drogenbriefchen, jetzt das ist jetzt das Absurdeste aus meiner Sicht. Diese Drogenbriefchen, die gefunden wurden in der Tüte, diese 7 Tütchen mit Speed, die waren teilweise mit Klebeband verschlossen. Also damit er das da nicht rausrieselt, ne, um die halt zu verschließen. Harry nutzt Klebeband, um kaputte Spielzeuge seines Sohnes zu reparieren. Und die Polizei zieht jetzt hier den Zusammenhang. Wer Klebeband für die Spielsachen nutzt, der nutzt vielleicht auch Klebeband für die Drogenbriefchen. Die könnten ja von ihm sein. Die durchsuchen seine Wohnung, die finden auch Klebeband, die finden aber keine Klebebandrolle, die mit diesem Drogenbrief hin korrespondiert. Aber trotzdem denken die, okay, der hat eine Affinität zu Klebeband. Bestimmt hat der diese Drogenbrief hin angefertigt. Also,
Ich finde es logisch.
das
Das ist
ist.
klar. Hallo, wer
Das
einmal
ist.
Kleber benutzt, benutzt immer Kleber. Hallo,
Ja.
dieser Filmtäter.
Und wie gesagt, auch da, ne, da ist der Fingerabdruck vom Vater drauf, da gucken wir einfach nicht weiter drauf. Der Harry Wurtz, der hat mal Klebeband benutzt, das muss er sein, so, das ist einfach so
Und vor allen
abstrus.
Dingen, wir dürfen noch eins wieder nicht vergessen, ne? Die Leute, also diese Beweise in Anführungszeichen, was ja, das ist ja Witz des Jahrhunderts, die wurden ja wie gesichert durch die. Ne? Die erste, ja, die nicht mal zuständig waren, die erste Schicht, sage ich mal, die dann vor Ort waren, das Präsidium praktisch, wo der Vater und die Tochter gearbeitet haben, die nicht mal zuständig waren. Und die haben diese vermeintlichen Beweise, in Anführungszeichen, gesichert, stimmbarhaft gesichert. Ja, herzlich
Und
willkommen.
nochmal, der
Es wird noch.
Vater, der Harry sowieso die ganze Zeit auf dem Kieker hatte.
Ja, good morning,
Ja.
good morning. Gibt's auch diese.
Es wird noch besser. Es wird noch besser. Harry hatte auch gar keinen Schlüssel mehr zu der Wohnung von Andrea. Das sagt Andreas Mutter. Die war dabei, als der Schlüssel abgegeben wurde. Allerdings widerruft sie diese Aussage später und sagt, sie ist sich nicht mehr sicher, ob er den Schlüssel abgegeben hat. Vielleicht auch so nach einem Gespräch mit ihrem Mann, der ja, wie gesagt, Harry eh nicht so mochte. Der Vater sagt jetzt aus, Andrea hatte Angst vor Harry. Das hat sie in Tagebüchern geschrieben, die er gesehen hat. Er kann die aber nicht vorlegen, denn er hat die kurz nach der Tat gemeinsam mit Andreas Möbeln weggeworfen. Und das zu einem Zeitpunkt, als alle Welt noch davon ausgegangen ist, dass die bald wieder wach wird. Warum entsorgt er ihre Möbel und ihre Tagebücher? Also was ist das für eine Aktion?
Ja,
Gar nicht verdächtig, ne?
gerade so ein Tagebuch würde er doch dann behalten.
Ja, gerade wenn das Beweiswert hätte.
So.
Und was geht in dem vor, dass der die Möbel seiner Tochter wegwirft, wenn noch eine realistische Chance besteht, dass die wieder aufwacht und dann natürlich auch wieder in ihrer Wohnung leben wird? Also was ist denn, warum sollte man das tun?
Naja, höchstens, allerhöchstens, weil er vielleicht vorhatte, das Zimmer zu renovieren oder sowas für seine Tochter, nochmal irgendwie schön zu gestalten. Also das, finde ich, ist durchaus eine Motivation, die ich mir vorstellen kann. Nur die Tagebücher, die würdest du nicht wegschmeißen. Nicht dann, wenn du weißt, dass da was Wichtiges drinsteht.
Exakt. Okay, also das sehe ich ein, dass er vielleicht gedacht haben könnte, okay, ich will sie nicht an diese Wohnung erinnern, in der sie überfallen worden ist. Ich mache es schön, ich mache was anderes, aber diese Tagebücher hätte man nicht weggeworfen, das ist ganz haarsträubend. Die Tonscherben, die in der Nacht neben dem Opfer lagen, die wurden, wie gesagt, nicht gesichert, die lagen dann im Folgetag im Müll. Da wurden auch keine Spuren von entnommen, keine Sicherungen von irgendwelchen Spuren, keiner weiß auch, wer die weggeworfen hat. Da weiß man ja auch nicht, hat das vielleicht irgendwas zu tun mit dem Tatgeschehen? Sind da vielleicht Täterspuren dran gewesen? Hat er das vielleicht als, keine Ahnung, nach ihr geworfen oder was auch immer, ne? Und es ist einfach, also in so einem Geschehen, du kommst rein, da liegt eine Person, die angegriffen wurde, da sind irgendwelche Scherben neben der, natürlich sicherst du das. Das hat ja höchstwahrscheinlich miteinander zu tun, ne?
Ja.
Also auch hier wieder die Polizeiarbeit suboptimal. Am 13. Mai. Da sitzt Harry Wörz jetzt seit 2 Wochen in Untersuchungshaft. Da wird ein schriftliches Geständnis von ihm gefunden. Allerdings, das gibt er nicht der Polizei. Das ist scheinbar ein Brief, den er an seinen Anwalt geschrieben hat. Dem hat er aber nicht übergeben. Und der wird bei einer Zellendurchsuchung gefunden. Also in regelmäßigen Abständen werden die Zellen durchsucht, ob da irgendwelche Schmuggelwaren sich finden oder irgendwelche selbstgebauten Waffen oder so. Und da finden die Polizisten jetzt dieses schriftliche Geständnis, das ich euch kurz vorlesen möchte. Hiermit erkläre ich ohne Wenn und Aber, dass ich alles im Fall Andrea W. war. Ich kann mich an den Abend nicht erinnern. Ich hoffe auf ein schnelles Urteil. Mildernde Umstände. Der Grund war wahrscheinlich Kai. Ich will nur noch meine Ruhe. Den Rest regelt mein Anwalt. Klingt das für euch nach einem glaubwürdigen Geständnis?
Also ich habe schon viele Geständnisse gelesen und sowas habe ich noch nie gelesen. Also oder gehört, wenn da jemand vor Gericht was gesagt hat. Also dieses, ich will einfach nur meine Ruhe und alles, was damit zusammenhängt, das war ich und vermutlich wegen, also Kai und also natürlich, wir haben, es gibt keine Beweise dafür, dass es so und so ist, aber Hilfe,
Ja.
Hilfe.
Ja, hier kommen so ein paar Faktoren zusammen. Das ist jetzt für die Polizei natürlich ein gefundenes Fressen. Allerdings muss man die äußeren Umstände beachten. Der erste Anwalt von Harry Wurtz, der glaubt seinem Mandanten nicht, dass der unschuldig ist, der macht Druck auf ihn, dass er gestehen soll. Also dein anwaltlicher Beistand, der dir raushelfen soll, der sagt dir die ganze Zeit, ja, gestehen Sie, das ist besser für Sie. Die Mithäftlinge, die sagen ihm, er soll einfach irgendwas gestehen, dann werden die Haftbedingungen lockerer für ihn, dann kann er auch Besuch empfangen. Und er äußert seiner Frau, seiner Freundin gegenüber, seiner Partnerin, dass er die Hoffnung hat, dass Andrea zeitnah wach wird und dann den Tathergang erklären kann. Also, dass er quasi als unschuldig dann bewiesen wird. Das heißt, man kann so ein bisschen davon ausgehen, dass er einfach ein Geständnis dahingewichst hat, in der Hoffnung, in Ruhe gelassen zu werden, bis Andrea wach wird und dann sagt, Harry war es nicht.
Aber ich meine, er drückt es doch explizit genauso aus. Ja, er sagt doch, ich möchte einfach nur meine Ruhe haben, ich gestehe jetzt dir alles. Es ist
Ja.
doch exakt die Aussage, da muss man nichts hineindeuten, nichts hineininterpretieren. Das ist genau sein Wortlaut.
Ja, aber trotzdem ist es halt ein schriftliches Geständnis und das zählt jetzt natürlich erstmal, ne?
Ja, aber die Begründung ist auch, dass er seine Ruhe haben möchte.
Ja,
Und
ja,
nicht, dass er
ja.
es einsieht. Also das ist doch der große Unterschied.
Ich muss mal ganz kurz was zu dem Verhalten vom Anwalt sagen. Vielleicht da mal ganz kurz einen Tipp an alle. Also wenn euer Anwalt zu euch sagt, ich glaube dir nicht, dann würde ich versuchen, das weiterzusuchen. Weil es geht, ein guter Strafverteidiger, den interessiert es nicht, ob du es wirklich warst oder nicht. Mich als Verteidiger zum Beispiel würde es nicht interessieren, warst du es wirklich oder warst du es nicht. Entscheidend ist nur, was kann man dir nachweisen und was kann man dir nicht nachweisen. Es ist mir egal. Es geht doch nicht darum, ob ich es glaube, ob ich es nicht glaube, was glaubst du, was glaubst. Ist egal. Also das ist schon höchst unprofessionell. Und dann bitte suche das weiter, Leute, ja. Wenn der Anwalt sagt, also ich glaube dir nicht, sag doch einfach, dass du das warst. Also weil ich bin der Meinung, du warst es auf jeden Fall. Es ist egal, was du für eine Meinung hast als Anwalt. Guck einfach nur, dass du mich hier irgendwie vernünftig, so ordnungsgemäß verteidigst. Also da würde ich nur kurz Tipp an mir, Geldverschwendung, ne?
Ja, ich habe mal irgendwann ein Interview gesehen mit so einem Anwalt, der ist bekannt aus diesen Barbara Salesch und Alexander Holt Sendungen. Ich weiß gerade nicht, wie der mit Vornamen heißt. Krechel heißt der auf jeden Fall.
Ja, der ist der Beste. Also der ist richtig gut.
Ja, und der hat auch in irgendeinem
Toller.
Podcast, bei irgendeinem Interview, hat er auch exakt das gesagt. Der hat auch gesagt, mich juckt das nicht, ob mein Mandant schuldig oder unschuldig ist. Mich juckt einzig und allein, was kann man dem beweisen? Und alles andere hat mich auch gar nicht zu interessieren. Das klingt zwar ja, auch vom ethischen Standpunkt her ein bisschen fragwürdig, aber das ist halt einfach die Aufgabe von einem Strafverteidiger.
Ja, weil anders kannst du es auch nicht machen, weil wenn ich mich darüber erstmal über mir die Frage stelle, war es oder war, wenn die Leute fragen, glaubst du mir, glaubst du mir, dann sage ich, ist mir, ich denke nicht drüber nach, weil dann kann ich nicht mehr verteidigen.
Aber
Sobald
Sabrina,
ich darüber nachdenke und mir, oh, war das oder der böse Mann und das ist mir egal. Oder ich lasse es bleiben, mache Familienrecht. Also entweder.
dann habe ich eine kurze Frage. Gibt es dann nicht auch irgendwann möglicherweise einen Punkt der Einsicht? Also wenn man wirklich so rein faktisch und rational daran geht und sagt, okay, ich möchte gucken, was ihm hier bewiesen werden kann. Ich versuche seine Unschuld zu beweisen und so weiter und so fort. Und man irgendwann im Zuge des Prozesses merkt, okay, ja gut, ich vergleiche jetzt mal, was ist auf der Pro-Seite, was auf der Kontra-Seite, scheint richtig zu sein, der ist schuldig, dass man dann nicht auch für sich resigniert und sagt, okay, ist so, ne? Jetzt rein
Also
technisch gesehen kann ich ihn jetzt nicht weiter verteidigen, denn es scheint so zu sein, so ungefähr.
ich weiß, was du, ich sag mal, menschlich gesehen meinst, aber ich sag dir aus Verteidigersicht, dann bist du im falschen Job. Weil sogar wenn ich weiß, er war's, dann interessiert mich ja nur das, was ihm objektiv nachgewiesen werden kann. Sogar wenn ich das weiß. Also ich bin dein Anwalt. Ich sympathisiere nochmal an der Stelle nicht mit der Tat oder mit dir als Person. Ich sage, oh, hast super gemacht. Es geht mir darum, dass ich nur dein Rechtsbeistand bin und im Strafverfahren dir ein faires Verfahren versuche zu ermöglichen, indem ich dir den juristischen Beistand gebe. Und sogar wenn ich weiß, von Anfang an der war's, versuche ich trotzdem den bestmöglichen Weg rauszufinden. Natürlich bei einem Mord, der wird, wenn du den gestanden hast, oder es gibt extreme Beweise, wenn wir an das Geiseldrama von Gladbeck denken zum Beispiel, wenn wir uns da mal die Interviews von Bossi angucken, das ist ein ganz, ganz bekannter Strafverteidiger für die, die es nicht wissen, der ist auch schon, ist leider verstorben schon. Der sagt auch, das ist ein ganz klarer Mord, der war das. Nur, was ist mein Job? Mein Job ist kein Freispruch. Mein Job ist einfach nur, ihm ein faires Verfahren zu geben, dass seine angeklagten Rechte gewahrt werden, nicht mehr und nicht weniger. Ne, also diese moralische Geschichte, ich glaube, Daniel, da, ich glaube, dann ist das der, also ich glaube, an der Stelle ist das dann der falsche Job, wenn ich dann sage, oh nein, da war's, ich habe das Gefühl, da war das wirklich, dann fühle ich mich jetzt schlecht. Ich glaube, das muss man einfach, man muss es einfach trennen. Wenn man das nicht kann, ist, glaube ich, strafrechtlich das richtige Rechtsgebiet.
Nee, habe ich schon verstanden. Das klang jetzt
Weißt
einfach nur so kurz durch, dass man sozusagen
du?
rein schemenhaft quasi alle Argumente dafür und dagegen irgendwann, sage ich mal, abwägt miteinander und auch im Zuge des Prozesses halt auch zu neuen Erkenntnissen kommen kann. Und dass man dann streng genommen, wenn man wirklich so rein faktisch basiert unterwegs ist, dann ja theoretisch auch sagen könnte, okay, ja,
Ja, der
dann
war
ist
es,
es so,
aber
der war
das
es, aber
ist für
Punkt.
mich.
Weil dann den freien Prozess hat er ja schon gehabt, dafür habe ich gesorgt, aber jetzt muss ich an der Stelle mich geschlagen geben, so ungefähr.
Ja, aber ich würde dann, dürftest du dann niemals sagen, ja, Leute, ich habe jetzt auch das Gefühl, mein Mann, wann war das? Ich habe jetzt
Nee,
abgewogen.
klar,
Ne?
das wird sie
Augen
nicht
weg,
machen, aber
so.
du versuchst schon immer das Beste für ihn rauszuholen, ja, auch wenn es sozusagen schlecht aussieht und schon klar ist, in welche Richtung es gehen wird.
Also das Fairste für ihn, also das, was geht, versuche ich rauszuholen.
Ja, okay. Das Fairste bedeutet aber auch, dass man immer sagen muss, wir versuchen etwas, ein Optimum für dich rauszuholen, auch wenn es vielleicht aus anderer Perspektive unfair ist.
Ja, natürlich.
Klar.
Da haben wir das Problem, dass, was heißt das Problem? Da ist nur, dass wir sagen, das Strafverfahren ist nun mal Bühne des Täters. Ne? Und das Opfer, das ich jetzt sage, natürlich ist das auch vielleicht, wenn ich jetzt einen Freispruch erwirke, natürlich ist es fürs Opfer. Oder auch für die Hinterbliebenen, wenn es um Zwischenzulegt geht, schlecht oder nicht fair. Aber du wirst das, es geht ja auch nicht um Fairness. Das Strafverfahren ist ein reiner Beweisverfahren. Es ist kein Wahrheitsverfahren, kein Gerechtigkeitsverfahren. Natürlich wollen wir immer Gerechtigkeit bekommen, aber es geht im Endeffekt nur darum, was können wir beweisen und was können wir nicht beweisen. Das ist der Grundsatz, den wir haben. So gehen wir daran. Natürlich, wie gesagt, ist das schön, wenn wir sagen, oh, wir wollen die Wahrheit erfahren, wir wollen Gerechtigkeit für alle Seiten. Aber gucken wir uns mal die Justiz hier an, ne? Was hier? Ein halbes Auge ist zu und die Waage, ja, huhu. Aber ist schwierig. Also es geht im Endeffekt nur um Beweise, um das, was nachgewiesen werden kann. Und der Rest ist, würde ich schon sagen, so ein bisschen Traumvorstellung. Leider. Muss man rational so sehen, leider. Unbefriedigend, aber.
Sehr unbefriedigend, ja. Aber tatsächlich hast du da recht. Man muss da so diese moralische Komponente, die wir uns irgendwie angeeignet haben, dann einfach von dieser faktenbasierten Sicht trennen, ne? Das ist einfach so.
Genau, so ist es. Und das ist natürlich auch schwierig, ne?
Am 12. Januar 1997 startet dann der Prozess gegen Harry Wirz. Der wird ganze 4 Tage dauern, was natürlich sehr, sehr kurz ist. Und so fällt dann am 16. das Urteil, 11 Jahre Haft wegen versuchtem Totschlags. Alle, wirklich alle dieser Indizien, die ich jetzt vorgestellt habe, werden als Beweise gegen Harry Wirz gewertet. Alle restlos. Die Kammer hält zwar fest, dass sie das Geständnis für unglaubwürdig hält, führt es aber trotzdem als Beweis an. Das ist auch skurril. Und weitere Verdächtige werden gar nicht erwähnt. Also die kommen in diesem Prozess gar nicht vor. Es wird von vornherein einfach davon ausgegangen, er war's, das sind die Beweise, hasta la vista. So, es ist sehr, sehr einseitig geführt.
Und welches Motiv soll er jetzt nochmal genau haben?
Das ist gar nicht so richtig rausgearbeitet, was
Ist
da für
nicht da,
Motiv.
ne?
Irgendein tief sitzender Hass auf seine Ex-Freundin, die ja laut Vater Angst vor ihm hatte, weil er sie wahrscheinlich eh schon bedroht hat. Die Tagebücher sind halt leider in den Müll gewandert. Kann man jetzt so nicht nachlesen. Aber ich hab's gelesen, ey, stimmt schon so, weißt du? Also, es wird Revision eingelegt seitens seiner Anwälte. Revision ist einfach die quasi die Einspruchsform gegen das Urteil, wenn das Urteil beim Landgericht gefallen ist. Und Revision bedeutet quasi, dass nach Rechtsfehlern gesucht wird in diesem Prozess und man dann da vielleicht was findet, um das Ganze nochmal neu aufzurollen.
Kann ich ja nicht nur was sagen, kurz, Fabian, eine Sekunde.
Ja, klar.
Zur Revision, das war, du hattest es gerade schon richtig gesagt, aber ich möchte das vielleicht noch mal ein bisschen dramatischer erklären, dass man das, Revision bedeutet ja, wir suchen Rechtsfehler. Das bedeutet, der BGH prüft auf Rechtsfehler und es gibt keine neue Beweisaufnahme. Es gibt also logischerweise keinen neuen Zeugen, nichts. Es gibt nur das, was ich als BGH als Urteil vom Landgericht lese, heißt, was die weglassen. Es gibt keine Wortprotokolle vom Landgericht. Das sehe ich als BGH nicht. Das
Ja.
heißt, ich kann nur auf Fakten dadurch besehen, haben die beispielsweise Mordmerkmale ordnungsgemäß geprüft, rechtlich gesehen. Es geht nicht um Beweise oder so sagen, ja, wurde die Beweiswürdigung ordnungsgemäß vorgenommen, ne? Wurden die Grundsätze vorgenommen, hatte der Angeklagte, also normales Protokoll, hatte der Angeklagte das Recht, letzte Wort etc. Aber es wird nichts neu gemacht. Nur anhand dessen, An dem Urteil kann ich als BGH prüfen, was ist hier passiert, wurde hier irgendwas rechtlich gesehen übersehen. Was nicht drinsteht, kann ich nicht prüfen. Also es geht wirklich nur darauf, ne, wir suchen nach Fehlern, aber es gibt nichts Neues. Und das ist hart. Das ist hart.
Und genau das wird auch hier am Ende nochmal eine Rolle spielen. Das nehme ich schon mal voraus, ja.
Das heißt aber auch, oder unterstreicht nochmal die hohe Bedeutung der ersten Verteidigung, dass eben auch lückenlos alles, möglichst
Voll.
alles beachtet wird. Denn
Voll.
jeder kleine Fehler kann ein riesiges Problem verursachen.
Genau.
Diese erste Verteidigung, die Wichtigkeit, die zeigt sich alleine schon darin, dass wir in Deutschland pro Jahr circa 800.000 abgeschlossene Strafsachen haben und zur Wiederaufnahme kommen unter 100. Also das ist unheimlich schwer, da wieder das aufzurollen.
Ja, und weil vor allen Dingen ist es ja so wichtig, wie du schon sagst, oder wie ihr schon sagt, die erste Verteidigung und vor allen Dingen, dass auch dann die Sachen ins Protokoll aufgenommen werden. Dass da ordnungsgemäß auch genau geguckt wird, bitte ins Protokoll, auch wenn keine Wortprotokolle, aber es werden Inhaltsprotokolle angefertigt. Also nicht wortwörtlich, aber inhaltlich wird zusammengefasst, der Zeuge hat das und das gesagt, das stützt das und das in der, ne, in der Beweiswürdigung etc. Oder dann halt eben auch für die materielle Prüfung dann. Und genau wie ihr das sagt. Also das ist elementar. Und die Wiederaufnahme, das ist ja, da werden wir auch noch drüber sprechen. Das ist ja, das ist wie ein Sechser am Lotto, ne? Wenn das passiert, so nach dem Motto.
Ja, im Verteidigerteam herrscht erstmal Optimismus beim Einreichen der Revision, denn die sagen, bei diesen Indizien, die gegen Harry Wörth gewertet wurden, da hätte es gleiche Prüfungsmaßstäbe bei allen in Frage kommenden Tätern geben müssen, also auch bei Thomas und auch bei dem Vater. Aber das BGH entscheidet dagegen, die Revision wird quasi abgeschmettert, weil nämlich eben diese vermeintlichen anderen Verdächtigen im Prozess keine Rolle gespielt haben. Das heißt, fürs BGH, wie du schon gesagt hast, waren die gar nicht da. So. Also die haben jetzt quasi diese Akte gesehen und haben da keinen Grund gesehen, die
Genau.
Revision zuzulassen. Ja.
Genau, weil der Bundesgerichtshof, der BGH, sieht ja nur das, was ihm vorgelegt wird. Mehr nicht. Die rufen ja nicht da an und sagen, wie war das eigentlich nochmal hier, Leute, mit dem und dem, was hat er genau gesagt? Die haben nur das, was die bekommen. Nicht mehr und nicht weniger. Und das, deswegen, boah, das ist echt.
Ja, genau. Also für Harry Wörth im Prinzip eigentlich Schachmatt und eigentlich auch alle Hoffnung verloren, dass die Revision wird abgeschmettert. Jetzt öffnet sich aber eine Tür für ihn und zwar eine erstmal ungewöhnliche Tür oder sagen wir so, das Gute kommt erstmal in Form von etwas Schlechtem zu ihm.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Andreas Eltern verklagen ihn jetzt zivilrechtlich auf Schadenersatz. Also die wollen 300.000 Mark Schadenersatz haben für die Schäden, die ihre Tochter genommen hat. Und dann muss natürlich ein Gericht diesen zivilrechtlichen Anspruch prüfen. Das heißt, es gibt einen erneuten Prozess. Und dieses Gericht nimmt das erste Urteil komplett auseinander. Die sind komplett unzufrieden mit dem Urteil. Die halten das für eine absolute Frechheit, wie die Polizei gearbeitet hat, wie die Beweiswürdigung sich dargestellt hat. Die sind komplett anti. Es gibt kein Schmerzensgeld, aber auf diesem Urteil aufbauend ist jetzt die Wende. Darauf kann jetzt das Verteidigerteam von Harry Wörth eine Wiederaufnahme begründen,
Verrückt.
weil er ein neues Gericht gesagt hat: So, Leute, kann so nicht gewesen sein. Wollt ihr uns verarschen mit diesem Urteil? So, wörtlich, ne?
Das ist doch einfach verrückt.
Ja, es wird jetzt also ein Wiederaufnahmeantrag gestellt auf Basis dieses zivilrechtlichen Urteils. Das Landgericht Mannheim lehnt den allerdings ab. Es gibt einen erneuten Antrag auf Wiederaufnahme. Das Landgericht hat den zuvor abgelehnt. Der öffentliche Druck ist allerdings mittlerweile sehr, sehr hoch. Der Fall ist mittlerweile auch medial sehr bekannt. Die Medien machen Druck. Alle fragen nach, was ist denn da mit Harry Wörth? Wie kann das sein? Und so muss das Landgericht Mannheim sich diesem öffentlichen Druck dann beugen und eben ein Wiederaufnahmeverfahren starten.
Welches Jahr haben wir mittlerweile?
Mai 2005. Man muss dazu sagen, dass Harry Wörth seit Mitte 2002, da konnten seine Anwälte zumindest eine Haftunterbrechung erwirken. Das heißt, seit Mitte 2002 ist er nicht in Haft. Der war 5 Jahre in Haft. Allerdings, der ist jetzt bis zum Prozessbeginn oder zum Prozessabschluss frei. Das kann allerdings quasi jederzeit wieder revidiert werden. Also der ist quasi draußen, aber mit ständiger Angst, doch wieder rein zu müssen. Und weiß halt auch nie, wann startet jetzt dieser Wiederaufnahmeprozess. ist der erfolgreich? Also es ist so eine,
Ist ja auch
so eine,
kein
so
wirklich
eine.
freies Leben, ne? Der kann wahrscheinlich auch
Ja,
nur sehr
genau.
schwer wieder Fuß fassen.
Ja, natürlich, es ist auch eine, einfach so eine Freiheit mit so einem faden Beigeschmack, ne? Du, weil du halt weißt, die kann dir jeden Moment wieder genommen werden.
Richtig, also ich glaube, diese Sorge dort, das ist ja auch ein ewiger Wegbegleiter. Aber nichtsdestotrotz, also ich will jetzt irgendwie auch mit dem möglichen Täter jetzt nicht irgendwie sympathisieren oder so. Mich interessiert ja nur, was jetzt wirklich los ist.
Nach 19 Tagen lautet das Urteil in diesem Revisionsprozess Freispruch, allerdings Freispruch zweiter Klasse, also Freispruch aus Mangel an Beweisen. Also man kann es nicht ausschließen, dass er es war, laut dem Gericht, aber die Beweise deuten nicht eindeutig auf ihn als Täter hin. Die Staatsanwaltschaft legt natürlich sofort Revision ein und der BGH verweist quasi diesen Antrag zurück nach Mannheim. Also die sollen diese Revision stattgeben, die sollen das erneut durchführen. Und die schreiben sogar so eine Art Anleitung, wie man Harry Wörth verurteilen kann. Also was man jetzt quasi rauslesen kann aus der Faktenlage, um ihn doch noch zu verurteilen. Was natürlich auch hart ist. Also, dass quasi der BGH die Fakten so interpretiert und dem Gericht dann sagt, guck mal, wenn ihr das so und so auslegt, dann könnt ihr den doch noch verurteilen.
Kurze rein technische Frage. Jetzt saß ja Harry eine Zeit lang im Gefängnis bis 2002. Wenn er jetzt, also wie, was passiert mit diesen Jahren, die er dort saß?
Dazu
Wenn,
komme ich da am Ende.
ja, aber so auch vielleicht an Sabrina mal so grundsätzlich, ne? Wenn jemand in Untersuchungshaft sitzt und er bekommt am Ende, sage ich mal, 11 Jahre oder so Gefängnis, wird die Zeit im Untersuchungshaft dann nochmal verrechnet oder wie ist das?
Ja, die wird angerechnet, genau.
Ja,
Also die
okay.
hast du ja praktisch schon abgesessen.
Ja, alles klar. Also ist nicht on top noch. Na gut.
Nein, um Gottes Willen.
Der Revisionsprozess startet jetzt 2009, der erneute, und erneut zerlegt der Richter den früheren Schuldspruch komplett. Also der nimmt das auch komplett auseinander, auch die Beweisförderung. Und der spricht Harry Wörth jetzt komplett frei. Also nicht nur zweiter Klasse aus Mangel an Beweisen, sondern der hält dessen Schuld für unwahrscheinlich. Und der sagt dann auch in der Urteilsbegründung, wir können nicht in der Begründung sagen, dass der Angeklagte unschuldig ist, ohne dass wir einen wahrscheinlichen Täter benennen. Also wir müssten schon auch sagen, was wir glauben, wer es gewesen ist. Wir glauben, der Geliebte war es, Thomas H. Und gegen den hätte ermittelt werden müssen. Gegen den wird dann auch ermittelt, aber es ist ja halt schon lange Jahre nach der Tat, ne? Also da ist natürlich dann nicht mehr viel zu holen und nach 3 Jahren werden die Ermittlungen gegen ihn eingestellt.
Moment, nochmal. Also er kann nur freigesprochen werden, wenn die gleichzeitig einen anderen Tatverdächtigen liefern.
So formuliert zumindest der Richter das. Also er sagt, wir können ja nicht sagen, er war es nicht, ohne zu sagen, wer es war. Also
Ist das so, Sabrina?
das war so, das stimmt, das habe ich auch schon mal gelesen, also in Ausschnitte des Urteils, aber es ist rechtlich Quatsch,
Ja,
weil
okay. Also rechtlich, ja, das wäre
also
das auch.
rechtlich, ich brauche ja natürlich als Verteidiger zum Beispiel, ist es immer sinnvoll zu sagen, meiner war das nicht, weil guck mal hier, ne? Nach dem Motto, jemand Neues präsentieren, okay. Aber
Ja.
als Gericht, natürlich ist es schön zu sagen, der könnte es gewesen sein. Aber wie gesagt, nochmal, es ist kein Beweis, es ist kein Wahrheitsverfahren, es ist kein Wahrheitsver es ist ein Beweisverfahren. Das heißt, wenn ich ihm nicht die Schuld mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachweisen kann,
Genau.
entweder mit Beweisen oder mit einer lückenlosen Indizienkette, das ist ja ein Unterschied. Beweise und Indizien sind nicht das Gleiche. Also, ne, Beweise sind natürlich handfeste. Und Indizien sind nur so, es ist ein bisschen weniger als ein Beweis, natürlich, ne? Und wenn wir mehrere Indizien zusammen haben, die ein lückenloses Puzzle praktisch ergeben, oder wie so ein, man nennt das auch Mosaiktheorie, wenn es so ein Mosaik ergibt, was aber lückenlos zusammenpasst, dann kann das praktisch Beweiskraft bekommen, in dem Sinne, ja? Aber ich muss nicht zwangsläufig jemanden finden, um zu sagen, ah, der war es nicht, weil der war es eigentlich. Wenn ich nicht genug gegen ihn in der Hand habe,
Dann reicht das.
ja, in dubio pro reo.
Ja.
Ich glaube, das Gericht wollte einfach seine Entscheidung begründen und wollte einfach auch aufzeigen, was genau die sich dabei gedacht haben. Also
Ich
ich
finde
glaube,
aber auch dann diese
ja.
Aussage tatsächlich auch ein bisschen hart zu sagen, okay, da muss es der Geliebte gewesen sein. Haben Sie Beweise dafür genannt? Irgendwelche?
Die haben einfach nach Ansicht der vorliegenden Indizien und der Situation dann für sich beschlossen, dass das die wahrscheinlichere Täterschaft ist.
Aha.
Die hatten wahrscheinlich einen Riesen, da muss man überlegen, ne? Die hatten natürlich Druck. Also wenn der BGH schon so eine Art Anleitung gibt, natürlich ist das auch ein bisschen Interpretationssache, ne? So sagt ja hier übrigens so und so, und wir hatten ja schon vorher Urteile, die gesagt haben, der war das auf jeden Fall, und dann einmal Freispruch zweiter Klasse. Das Gericht war natürlich auch unter Druck, ne? Also es ist ja auch immer so eine Sache. Das darf auch wieder diese eine Krähe hackt dann kein Auge aus. Also die haben natürlich jetzt, sich jetzt gegen den BGH und gegen noch zwei andere Gerichte gestellt, oder gegen ein, also ein Gericht und noch das andere war, ne, zweiter Klasse Freispruch. Und das natürlich auch, man sagt, die müssen jetzt natürlich irgendwie ihren Freispruch begründen. Ist natürlich komplett schief. Sie sagen, ja, der war es sowieso nicht, weil der Geliebte wird es gewesen sein. Leute, macht's einfach sauber und sagt einfach, wir haben nicht die genug Beweise oder feste Indizien. Wir müssen freisprechen, von Mangel an Beweisen. Da muss man halt eben, zur Not muss man halt einfach einen Freispruch zweiter Klasse machen. Es ist ja im Ergebnis egal. Also auch wenn Harry sagt, ja gut, auch wenn man ihm nichts nachweisen kann, es ist ja trotzdem ein Freispruch.
Ja, naja.
Besser als zu sagen, na, der war es der Geliebte. Also ist ein bisschen unsauber, finde ich. Also finde ich ein bisschen schwierig, aber.
Ja, wie zu erwarten, legen die Staatsanwaltschaft natürlich erneute Rechtsmittel ein, also die wollen das Urteil nicht akzeptieren. 2009 bestätigt der BGH dann das Urteil, also den Freispruch. Die räumen jetzt auch Fehler in ihren vorherigen Beurteilungen ein, weil jetzt lagen denen zum ersten Mal alle möglichen Sachen vor, also auch Berichte über die Versäumnisse der Polizei. Und die räumen jetzt ein, dass ihre vorherigen Beurteilungen falsch waren, weil sie eben nur eingeschränkte Einsicht der Sachlage hatten.
Das ist auch ein Fehler im
Er,
System, oder?
erneut fechtet die Staatsanwaltschaft jetzt dieses BGH-Urteil an und erneut bestätigt der BGH den Freispruch, und damit ist jetzt die letzte Instanz ausgeschöpft und Harry Wörz ist endgültig ein freier Mann.
Was für ein Ping-Pong-Spiel.
Jetzt geht es dann natürlich darum, dass er entschädigt werden soll für seine zu Unrecht erlittene Haftzeit. Was denkst du, was ein Tag Haft zu Unrecht dir so einbringt finanziell? Also du musst ja sehen, es ist ja nicht nur deine Freiheit, die dir genommen wird. Du hast Verdienstausfall, du hast, weiß ich nicht, Erfahrungen, die du nicht machen konntest. Wie kann man das aufwiegen? Was ist dir das wert? Was ist dir ein Tag Gefängnis zu Unrecht wert?
Also, wenn du so fragst, wird das voll der läppsche Betrag sein, so 22,50 oder so.
25 €, ja. Das heißt, er bekommt für 5 Jahre unschuldige Inhaftierung 42.000 € Entschädigung, was natürlich eine Menge Kohle ist, so auf einen Schlag, aber für 5 Jahre Unrecht Gefängnis unter 10.000 pro Jahr, also.
Ja. Also weitaus weniger als das, was er eigenständig erwirtschaftet hätte.
Ja, in seinem Fall allerdings ist es so, dass er auch quasi mehrere Prozesse führt, um Schadenersatz einzufordern. Seine Wohnung wurde sehr, sehr vorschnell von der Polizei aufgelöst. Also man hat seine Sachen nicht irgendwie eingelagert, das wurde alles aufgelöst und weggeworfen. Er macht Verdienstausfall geltend, er macht dies und das geltend, er bekommt im Endeffekt dann über 400.000 Euro zugesprochen.
Okay,
Also
das ist ein anderer Schnack.
das ist eine amtliche Summe. Damit kann man auch ein neues Leben sehr, sehr gut beginnen. Ne? Das schmeckt auf jeden Fall. Aber diese ursprünglichen 42.000 € sind natürlich ja, ein feuchter Furz nach so einer Aktion.
Aber wisst ihr, wenn man sich mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lässt, warum das so wenig ist, diese 25 €?
Weil er ja voll versorgt war.
Genau, that's the point. Du hast doch Kost und Logis gehabt. Hallo? Du hattest ein warmes Dach über dem Kopf, du hast lecker Essen gehabt,
Ja,
Heizung, Wasser,
Fitnessraum gab es auch noch. Was
Fitnessraum
willst du
gab es
denn?
auch,
Ja,
Wäsche wurde gewaschen, hallo? Hör mal.
einmal
Also,
die Woche,
das ist krass.
einmal, einmal, einmal die Woche durftest du dir auch irgendwie noch selber Lebensmittel bestellen aus dem Shop. Also
Danke.
was, ja, was willst du denn eigentlich, Harry? Ja.
Hallo, Hammer. Schön oder schön? Ja, Daniel, also, come on. Dann ist es ja nicht so wenig. Da muss er dankbar sein, die 25 €.
Dann
Also
wäre
da.
es ja wirklich spannend, mal also unter der Begründung mal herauszufinden, wie er es dann geschafft hat, diese 400.000 zu bekommen.
Ja, wahrscheinlich spielte da auch eine Rolle, dass sein Fall einfach sehr, sehr bekannt war, medial sehr bekannt.
Ja.
Da ist auch ein Film drüber gedreht worden.
Habe ich gerade
Also ich denke,
gesehen, ja.
diese Berichterstattung, diese zwischenzeitliche Prominenz, die wird ihm schon geholfen haben,
Das
da
beobachte
auch.
ich bei Medien allgemein, wenn sich Medien einschalten. Ich will jetzt hier keine Sender nennen, weil wie Schleichwerbung oder so ein Kram hier, aber das ist ganz oft so, das habe ich jetzt in schon mehreren Fällen auch beobachtet, auch mitbekommen, dass sobald sich die Medien einschalten, dass dann der Druck ausgelöst wird, was ich nicht gut finde, weil ich mir eigentlich denke, naja, Medien sollten eigentlich keinen Druck auf das Rechtssystem ausüben dürfen, weil eigentlich müsste das Verfahren, also ich finde, die sollten schon von sich aus genug. Also viel machen, damit die Medien erst gar nicht das machen müssten. Wisst ihr, wie ich meine?
Ja klar,
Ja.
klar. Die haben eigentlich haben die nur maximal den Job der Berichterstattung.
Genau. Aber dass die irgendwie so Druck ausüben, genau wie mit dem Mannheimer Gericht, dass der sagt, jetzt haben wir uns unter Druck gesetzt, jetzt müssen wir nochmal Wiederaufnahme. Das finde ich total falsch. Also, ne, wie du schon sagst, das ist maximal Berichterstattung und dieser Impuls muss vom Rechtssystem kommen und nicht von der Bericht, dass sie sagen, jetzt machen die Druck dabei, was weiß ich, bei welchem Sender und jetzt müssen wir da mal ein bisschen mehr ermitteln oder
Ja,
mehr
also
nochmal wieder eine Wiederaufnahme
mal
vornehmen
auf
oder
den
was weiß
Punkt
ich.
gebracht, der Rechtsstaat darf sich dem medialen Druck nicht beugen an der Stelle, ne?
Richtig.
Das Recht muss einfach so klar sein, dass das über allem
Genau.
steht.
Und der Staat und die Medien dürfen natürlich darüber gerne berichten. Dankeschön. Und, aber das muss komplett separiert werden. Ne? Und
Das stimmt total, aber ich glaube, dass in dem Fall zum Beispiel der mediale Druck was Gutes war, weil das Landgericht Mannheim sonst diesen Prozess vielleicht gar nicht mehr eröffnet hätte und jetzt aktuelles Tagesgeschehen. Wir hatten in der letzten Folge diesen Fall Colleen Ullmann angesprochen, dass so eine Sache so einer prominenten Person passiert, die so in die Öffentlichkeit geht, die so einen medialen Druck erzeugt, wird ja wahrscheinlich auch Druck auf den Gesetzgeber ausüben, weil es wird neue Gesetze geben müssen für so eine Thematik, ne?
Du.
Und da ist das Beste, was passieren kann, dass das so in der Öffentlichkeit stattfindet, unter Berichterstattung, dass der Gesetzgeber gezwungen ist, da auch wirklich Gesetze zu schaffen, die empfindlich sind.
So, nein, also du hast damit vollkommen recht an diesen mit diesen beiden Beispielen. Ja, da ist natürlich der mediale Druck sinnvoll, aber lass es mich anders formulieren. Es sollte nicht so sein
Es
müssen.
sollte grundsätzlich nicht so sein, das
Ja.
stimmt ja.
Ja, traurig.
Ja, aber das war der Fall Harry Wörz. Das ist für mich so, wie gesagt, so, als ich das erste Mal gehört habe, da war ich so baff, dass man wirklich anhand von solchen Indizien und Kleinigkeiten wirklich verurteilt werden kann.
Ja, ich finde, es sind
Jetzt
ja
mal
noch
ganz.
nicht mal Indizien, es sind ja einfach nur Thesen.
Ja,
Ja.
genau. Ja.
Weil Indizien noch, ne, wie gesagt, wenn man da sagt, okay, die sind lückenfrei, ne, also wir haben eine Indizienkette, aber hier. Ich sehe nicht eine einzige Sache, wo man sagen könnte, also ich will es nicht mal Indizien nennen, weil ich finde das, wie Daniel schon sagt, das sind einfach irgendwelche Behauptungen, oh ja, nö, das wird der wird es nicht gewesen, aber der liebt die ja und hier die Handschuhe, ja. Ja und der Kleber, also der klebt gerne Sachen zusammen. Dann wird es gewesen sein. Also das hat mich überzeugt. Also das ist ja sowas von, das ist ja schon irre. Das ist irre.
Ja. Es ist absolut haarsträubend. Und also eigentlich, das hätte er aber auch vor Gericht beim ersten Mal schon. Also wenn ich dann da lesen würde, so als Einschätzung von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft, der hat keinen Grund zu dem Mord, der liebt ihr, dann würde ich mich halt auch fragen, wer hat euch ins Gehirn geschissen, so dass ihr so eine Einschätzung abgebt. Also es ist.
Und davon, also
Ja.
ich finde auch, der Fall zeigt auch irgendwie so wieder so dieses, ich meine, das ist ja kein Angriff, ne, um Gottes Willen, aber oftmals, weil man immer denkt, ja, die Polizei, ne, alles hammergeil, super geil, Freund und Helfer, ja sicher, Sinn und Zweck, okay. Aber, ne, es gibt immer Lücken im System und es gibt immer irgendwelche schwarzen Schafe. Und der Fall, finde ich, zeigt das so extrem. Und ich finde, vielleicht, ich möchte auch noch eine Sache sagen, das ist mir ganz wichtig, so dieses Wortwörtliche nochmal, dieses, weil viele sagen, das ist ja ein Justizirrtum. Nee, das ist ein Skandal, das ist ein Justizskandal.
Ja,
Das ist auch kein
ja.
Fehlurteil. Ups, ist falsch gelaufen. Das ist schon, also, wie kann man denn so die Augen zumachen? Da sind ja diese drei Affen. Ich sehe nichts und höre nichts und kann nichts sagen. Ne? Also, das ist so. Harry Wirz ist wirklich, kriegt Bauchschmerzen. Das ist auch einer der Fälle, warum ich sage, ich möchte im System nicht aktiv als Strafverteidiger arbeiten, weil das ist ja absolut unbefriedigend, weil einfach das System so schief läuft. Ne? Weil auch gerade
Ja.
so Zuständigkeitsprobleme. Wie kann denn die eigene Polizeibehörde da anfangen zu ermitteln? Oh, wir fangen mal an. Fangen wir an, hier zu ermitteln, juhu, ne, mit dem Kollegen zusammen, dem Vater. Das ist doch eine Katastrophe. Eigentlich hätte man davon gar nichts verwerten dürfen, weil die Beweiserlangung, vermeintliche Beweiserlangung, schon völlig fehlerhaft war.
Ja, was ich bei diesem Fall so krass finde, was der einem vor Augen führt, was das für ein Hauen und Stechen ist, bis der Staat in dem Falle, also die Gerichtsbarkeit, Fehler zugibt.
Voll.
So, ne? Also, wie man sich wirklich mit Krallen und Klauen wehrt und dies immer wieder Revision, immer wieder Revision, immer wieder Revision und
Ja.
einfach es nicht gut sein lassen kann und einfach mal eingestehen, okay, da wurde ein Prozess geführt, der einfach nicht gut gelaufen ist, da wurden Fehler gemacht.
Das ist ein guter
Weil.
Punkt, ja. Das ist also wirklich, wie du es eben beschrieben hast, und hier noch eine Revision und da noch so wie ein Ping-Pong-Spiel. Da habe ich auch gedacht, so, ey, Leute, wer fühlt sich denn jetzt hier in seinem Stolz verletzt, so ungefähr, ne?
Ich glaube gar nicht, dass das unbedingt nur Stolz ist. Ich glaube, das Problem ist, dass dieser juristische Apparat von der eigenen Unfehlbarkeit ausgeht. Und das muss er ja auch irgendwo, um Recht zu sprechen. Und dann natürlich nicht eingestehen kann, wenn Fehlbarkeit vorliegt. Ne? So, das ist dann, weil das lässt ja dann möglicherweise so das Selbstverständnis auch wackeln. So, das ist einfach das ist nicht vorgesehen, dass die sich irren.
Aber
Weißt du, so ist das.
dann ist es ja, dann erfüllt es ja den bloßen Selbstzweck. Dann ist ja sozusagen jegliche Revision, die nach dem zweiten Urteil eingelegt worden ist, nur dafür da, um sozusagen das System am Laufen zu halten und halt letztendlich eigene Fehler als nicht vorhanden darzustellen.
Ja, komplett. Das ist totale Hüftfickerei. Das ist einfach nur Selbstzweck, genau, ja.
An der Stelle möchte ich vielleicht einen Buchtipp mal eben kurz loswerden. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher von Rolf Bossi, Halbgötter in Schwarz. Genau das, da wird auch genau das aufgewiesen, was ihr gerade sagt. Ne? Also wenn man sagt, so, sogar wenn man mit Jura nicht viel zu tun hat, dann sagt man, das kann doch nicht sein. Das fühlt sich doch schon für einen Laien völlig unverständlich an und auch unbefriedigend. Und gerade aus juristischer Sicht natürlich eine völlige Katastrophe. Und der Mann hat, das ist ein Staranwalt gewesen damals, gerade in den 70er, 80er Jahren, 90er Jahre. Iris von Bergen hat er zum Beispiel auch verteidigt damals, hat ja ihren Mann umgebracht. Unter anderem, also auch Geiselnahme von Gladbeck hat er da einen verteidigt. Und da wird auch genau das aufgezeigt. Dieses System, wie das einfach läuft, auch diese Zuständigkeitsprobleme, ne, und dieses in sich, dieses eine kriegt kein anderes Auge aus, diese Unfehlbarkeit, dieses Halbgöttermäßige. Das sind alles Menschen. Ne? Und die werden auch irgendwo ihre Vorstellungen haben und vielleicht irgendwie dann von Medien was mitbekommen haben. Und am Ende des Tages gibt es da einfach auch viele Fehler. Und da nochmal an der Stelle finde ich es auch so wichtig, dass man sagt nochmal, und guck mal, wie schnell man als Bürger um 5:20 Uhr wird man angerufen, huhu, zack, verhaftet. Ich sage es mal ganz, ganz lapidar und ganz platt, ne? Wie schnell das einfach gehen kann, wie schnell hat Fabian eingangs gesagt, man in die Fänge oder in die Mühlen der Justiz geraten kann. Und deswegen finde ich es nochmal ganz wichtig zu sagen, lieber soll ein Schuldiger laufen gelassen werden oder freigesprochen werden, als Unschuldiger ins Gefängnis. Weil das ist doch eine, also Harry Wirz, ich weiß nicht, was aktuell, was weiß man, was der aktuell macht, lebt der noch? Weiß man nicht, ne?
Keine Ahnung, keine Ahnung. Ja.
Das ist ja fürs Leben geprägt. Also sein Leben ist ja auch irgendwie, keine Ahnung,
Ja,
vorbeiwillig.
was einem dieser Fall auch so heftig klar macht, ist nicht nur, wie schnell man Opfer der Justiz wird, unter Umständen, sondern man muss sich halt überlegen, wie Daniel schon sagte, diese Richter sind auch nur Menschen und wir sehen hier, dass Recht und Unrecht oftmals nur von der Interpretation dieser Menschen abhängt. Also von der jeweils gleichen Ausgangssituation. Einfach die persönliche Interpretation dieses Menschen entscheidet über Recht und Unrecht. Ne? Und das ist erschreckend, dass du da wirklich reingeraten kannst und ja, findest jemanden, der das eben gegen dich interpretiert und du bist halt im wahrsten Sinne des Wortes gebumst und gebraten. Ne? So, komplett verloren.
Das ist im Übrigen, ich weiß nicht, ob wir viele Jurastudenten hier haben, die zuhören. Das ist übrigens in juristischen Staatsexamen oder Klausuren genau das Gleiche. Da gibt es mehrere Experimente. Da ist ein und dieselbe Klausur, wirklich ein und dieselbe Klausur, ne? Die wird dann rumgereicht zu 10 Prüfern und es gibt 10 verschiedene Punkte. Von 3 Punkten ist durchgefallen bis zu 12 Punkten, das ist fast schon göttlich. Und das ist ein und dieselbe Klausur, aber es sind einfach 10 verschiedene Personen, die einfach das Geschriebene einfach anders interpretieren, anders gut finden, auch super dargelöst, super dargelöst. Der eine sagt, das ist eine Katastrophe, 3 Punkte durchgefallen oder 2 Punkte, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was man schon. Aber ich weiß, da die Range war unfassbar groß. Oder sogar, es gibt ein Experiment, da hat ein Professor, hat bei der einen Hausarbeit, hat er die durchfallen lassen mit 3 Punkten, dann hat diese Person, also der Verfasser, die noch mal ein Semester später eingereicht, der hat immer dasselbe, denselben Sachverhalt gestellt, der Professor, hat die dann mit 10 Punkten bewertet. Hat nur ein anderes Datum oben hingeschrieben. Also ein und dieselbe Person geschrieben, ein und dieselbe Professor, ein und dieselbe Klausur, nur ein anderer Zeitpunkt.
Verrückt.
Also das ist Jura und das ist halt einfach das Problem. Das sieht man schon, das geht im ersten Semester schon los. Das zieht sich bis zum Staatsexamina und dann hat man es leider auch vor Gericht so. Man sagt ja auch auf hoher See und vor Gericht und im Staatsexamen ist man in Gottes Hand. Das ist wirklich so. Das ist abgespaced. Sehr unbefriedigend.
Ja, also natürlich, wie gesagt, immer wieder erwähnenswert an dieser Stelle, auch wenn wir jetzt hier einiges an Kritik geübt haben, sowohl Daniel als auch ich, als auch du, denke ich, wir haben großes Vertrauen in das Rechtssystem, ja. Und aber man
Keine
muss eben immer
Frage.
bedenken, wo Menschen arbeiten, werden eben auch Fehler gemacht, ne?
Ja, also nein, nein, keine Frage. Das sollte jetzt nicht so zum Vorschein kommen. Also es ist schon
Nein,
so, dass
klar.
ich sehr, sehr froh bin, dass wir die Rechtsstaatlichkeit haben, ne? Und dass wir diese verschiedenen Wege auch haben der Rechtsstaatlichkeiten mit den verschiedenen Aufteilungen und Gewalten und Möglichkeiten, das eben zu eskalieren nach oben und so weiter und Revisionen und sowas. Also das finde ich schon alles gut, wie es ist. Und das ist irgendwie auch vernünftig, dass es zäh ist, ne? Also ist ja irgendwie auch letztendlich ein Teil unserer Demokratie und die Demokratie dauert eben lange, sie braucht ein bisschen länger, aber in der Regel sollte es darauf hinauslaufen, dass sie anstrengend ist, weil viele Leute mitwirken, aber daher sollten eher weniger Fehler gemacht werden, weil eben viele Leute beteiligt sind. Das ist die Idee dahinter. Und so sehe ich das ein bisschen auch mit der Rechtsstaatlichkeit.
Ja, und weil es auch vor allen Dingen gerade, wenn wir im Strafverfahren sind, ne, wenn wir da über Freiheit oder Gefangenschaft entscheiden müssen. Ne, und da ist das ist so empfindlich, das ist ja das höchste Gut, was wir haben. Ne, aber natürlich ist das Prinzip ist super. Also Rechtsstaatlichkeit immer wieder. Nur natürlich, man darf halt nicht davon ausgehen, na, es ist halt perfekt. Und deswegen, wenn man die Justiz ja mal anguckt, also die Waage ja, aber das eine Auge ist zu, wir haben die Bauchbinde, wir sind eigentlich unvoreingenommen, aber so ein bisschen wird auch gezwinkert, oder? Also man, ne? So ein bisschen, man muss irgendwie dadurch, irgendwie. Und das ist es.
Ja, natürlich. Mir fällt aber auch nicht ein, wie man das
Nein.
perfektionieren könnte. Also,
Geht
das
nicht. Wo
ist.
Menschen arbeiten, wie ihr schon sagt, das geht nicht. Auch wenn wir die beste Strafprozessordnung hätten oder das beste Grundgesetz oder was auch immer. Ja, wo Menschen arbeiten, wie ihr schon sagt, passieren Fehler. Und wenn das oftmals so schwammig ist, zum Beispiel manche Aussagen oder ne, manche Auslegungen, dann ist es Auslegungssache und dann kommt es drauf an. Das ist der klassische Juristensatz. Es kommt darauf an. Ja, eine
Ja.
Kleinigkeit ändert sich und der ganze Sachverhalt ist ein anderer. Eine neue rechtliche Bewertung. Und deswegen, wo Menschen arbeiten, das ist halt das Problem. Da passieren Fehler und das muss man einfach so hinnehmen und einfach akzeptieren, glaube ich, ne? Ansonsten ist es gut.
Voll. Es gibt einen ähnlichen Fall, da haben wir im Intro kurz drüber gesprochen, also bevor der Aufnahme, den werden wir auch zusammen behandeln. Das hat einen ähnlichen Sachverhalt, da geht es einfach darum, wie schnell man gegen seinen Willen ja in so eine psychiatrische geschlossene Einrichtung verwiesen werden kann und da auch unheimlich schwer wieder rauskommt. Das ist ein ähnliches Kaliber. Das sind für mich so die zwei, ja, Justizskandale, die für mich immer so in einer Liga spielen, wenn ich so an deutsche Justizskandale denke. Da habe ich auch schon Bock drauf, die
Das
Folge
ist
mit dir zu
übrigens auch
machen, aber
eine
vielleicht
vollkommene
schieben wir
Horrorvorstellung.
absolute Horrorvorstellung,
Ja.
ja. Aber vielleicht schieben wir noch den anderen Fall dazwischen, über den wir auch eben schon ein bisschen gesprochen haben. Aber ich hab richtig Bock, diese Schlaglichtfälle weiterzumachen, wo man so ein bisschen juristisch tiefer gehen kann. Das macht mir großen Spaß, muss ich sagen.
Same hier.
Ich hoffe euch allen. Ich hoffe auch den Zuhörern, dass sie sich nicht denken, oh Gott, was für eine langweilige Jura-Vorlesung hier. Aber wir versuchen es ja spannend zu machen. Oder ich versuche es auch spannend zu erzählen, dann die juristischen Inhalte. Ist ja auch eigentlich spannend.
Nee, ich weiß von vielen, vielen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie das total mögen und schätzen, weil wir auch immer wieder sagen, wir sind total juristische Laien, wir können dann nur spekulieren, ich kann nur Sachverhalte wiedergeben, wie ich sie gelesen oder recherchiert habe, ne? Und ich finde es total wertvoll und das ist ja auch für unsere Weiterbildung. Ich finde, so als True Crime Freund, da sollte man auch so ein bisschen, ja, offen für juristische Weiterbildung sein und insofern finde ich das hier total wertvoll.
Ja, um vielleicht hier eine Brücke zu schlagen, Sabrina, jetzt wo wir dich dabei haben, wir haben kürzlich in einer Folge über das Strafmündigkeitsalter kurzfristig diskutiert. Mich würde das mal interessieren, wie du darüber denkst. Herabsetzung auf 12 oder nicht?
Ja, also ich muss ja direkt an den Luisa-Fall denken. Ihr wahrscheinlich auch, ne? Oder habt ihr da, weiß ich, ob ihr darüber.
Ja, wir haben über den Fall wollen wir nicht unbedingt hier im Podcast sprechen.
Nee,
Ja,
nee.
kurze Aufklärung, das ist der Heimatfall, über den wir schon so ein paar Mal angerissen haben, über den wir halt aus verschiedenen Gründen nicht sprechen
Ja.
möchten. Aber genau, das war einer der Fälle, der diese Herabsetzung des Jugendstrafrechts nochmal so ganz groß in die Medien gebracht hat vor einigen Jahren, ja.
Ja.
Ja, ich bin da, muss ich sagen, ich finde das Thema unfassbar schwer. Ich würde aber am Ende des Tages sagen, nein. Warum? Weil auch wenn ich sage, ich will jetzt über den Fall auch nicht sprechen, hattet ihr es gerade gesagt, aber natürlich, es gibt die und die, aber ich finde pauschal zu sagen, runtersetzen auf 12, finde ich schwieriger. Was man machen könnte, ist, dass man sagt, man kann zum Beispiel sagen, ab 14. Beispielsweise man strafmündig und dann kommt es ein bisschen auf die Einsichtigkeit ein. Das ist zum Beispiel, das macht man im Zivilverfahren, zum Beispiel, wenn man auch über die Deliktsfähigkeit spricht, zum Beispiel, also vielleicht ganz kurz nur, ohne jetzt groß auszuschweifen, wenn ich jetzt überlege, da ist ein Jugendlicher mit 14, der hat ein Auto kaputt gemacht. So, dann immer die Eltern haften für ihre Kinder. Das ist völliger Schwachsinn in der Regel, außer man kann die Aufsichtspflicht irgendwie nachweisen. Aber da muss man gucken, okay, hat der sein Unrecht verstanden? Wusste der, was der da macht? So, und da könnte man vielleicht ein bisschen im Strafrecht drüber nachdenken. Genau, wenn man über das Jugendstrafrecht nachdenkt, man sagt, das geht bis 21, ne? Also auch mit 18 könnte, man kann noch Jugendstrafrecht bis 21. Man kann aber auch sagen, ne, erwachsen, je nachdem, wie er dann so drauf ist. Das könnte man vielleicht machen, weil heutzutage einfach, ich finde, die Zeit hat sich so ein bisschen verändert, ne? Also gerade Social
Voll,
Media,
ja.
ne? Darum. Aber ich würde jetzt nicht sagen pauschal 12, weil es gibt auch noch genug 12-Jährige heutzutage oder auch noch 14, 15-Jährige, wo man sagt, also die würden auf so abgespacede Sachen überhaupt gar nicht kommen, auf gar keinen Fall. Deswegen vielleicht ein bisschen das lockern, dass man sagt, okay, es geht mehr auf die Einsichtsfähigkeit. Aber so pauschal, glaube ich, würde ich es nicht runtersetzen.
Ja, ich habe auch nach der Aufnahme noch mal drüber nachgedacht und meine Meinung damals war, dass ich 14 lassen würde, aber dass ich zwischen 10 und 14 so eine Art Einzelfallprüfung, also so eine Art fluides Strafrecht zwischen 10 und 14, wo man im Einzelfall entscheidet, nach einer Evaluation, nach einer psychiatrischen Prüfung und ab 14 dann volle Strafmündigkeit. Das ist, glaube ich, tatsächlich so der beste Weg, je mehr ich drüber nachdenke, ja.
Jetzt ploppt ja diese Diskussion immer dann auf, wenn was sehr krasses, Extremes passiert. So, das ist ja erstmal ein Grundproblem. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben auch, und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber ich erinnere mich durchaus daran, noch 13 gewesen zu sein. Und es gab Leute, die das sehr, sehr, sehr bewusst wahrgenommen haben und hier noch einen kleinen Diebstahl verübt haben und hier noch jemanden verprügelt haben. Die wussten ganz genau, vor 14 droht mir nicht groß was. Und deswegen finde ich auch so eine Einzelfallprüfung total sinnvoll, denn das muss man sich eben auch vor Augen führen. Es gibt ganz, ganz viele unter 14-Jährige, die sind noch kleine Kinder, die sind gefühlt wirklich noch Kinder, ja, und andere, die sind mit 12, 13 halt schon ziemlich, ziemlich, ziemlich weit im Kopf.
Ja, also Freunde von mir, was heißt, teilweise keine engen Freunde, aber so Leute, mit denen ich rumgehangen habe, so 12, 13, 14, die haben wirklich teilweise geklaut wie die Raben, so in irgendwelchen Läden. Und das war so dreist und frech teilweise, aber genau, die wussten einfach, uns kann nichts passieren, ne? So, das
Oder geht
ist.
auch noch mal, oder wenn wir noch mal einen Schritt weitergehen, guckt euch mal, es gibt ja auch oftmals Erwachsene, die dann die 11-Jährigen oder
Ja,
12-Jährigen
ja.
dazu bringen, nach dem Motto, uns kann nichts passieren. So dass man auch da vielleicht gegebenenfalls sogar Straftaten vereiteln könnte oder verhindern könnte, besser gesagt, weil dass die Erwachsenen sich gar nicht erst denken, ah, nehme ich meinen 10-jährigen Sohn, weil dem kann ja eh nichts passieren, damit der irgendwie das und das macht, da sind wir ja fein raus. Ne? Obwohl die eigentlich die Handlang, die Steuerer sind und die Kinder nur die Handlanger in Anführungszeichen, ne, da können wir natürlich auch dann einiges mitmachen. Absolut, sehe ich genauso.
Ja, das ist ein interessantes Thema und wirklich eins, wo man endlos drüber diskutieren kann, weil es so viel Für und Wider gibt auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht jetzt nach dem Fall und nach dem Abschweifen. Jetzt bin ich relativ durch. Ich wüsste nicht, worüber man jetzt auch diskutieren sollte. Ich würde an der Stelle, glaube ich, einen Schlussstrich ziehen und mich verabschieden und mich für diese wunderschöne Aufnahme bedanken wollen.
Ich fand es auch wundervoll. Aber ich bin aber jetzt auch, ich bin auch einfach geplättet einfach, weil den Fall wieder so
Ja.
hochzuholen und auch darüber dieses, ich reg mich halt immer wieder innerlich auf, leider. Ich kann es einfach nicht verhindern. Ich habe mich versucht zusammenzureißen. Ich hoffe, das hat geklappt.
Ich finde
Ja,
schon, doch,
hat
ich
es.
finde schon,
Sorry.
ja. Ich habe gedacht, so,
Aber
wann
es
kommt
ist.
denn jetzt die angekündigte Explosion endlich?
Ja, ich habe sie runtergeschluckt. Also an manchen Stellen musste ich echt schlucken. Da habe ich einfach dann nichts gesagt. Also immer da, wo ich ruhig geworden bin, da bin ich innerlich
Ah,
ausgeflippt.
ja, okay.
Ja,
Okay, ja.
also sonst wäre das anders hier geendet.
Ja,
Ja,
nee, ich würde
aber
mich
es
da
ist.
anschließen. Also ich bin jetzt auch durchaus durch. Und ich finde, dass das wieder eine sehr, sehr interessante Folge war. Also eine ziemlich krasse, eben aus mal einer anderen Blick, aus einem anderen Blickwinkel eine sehr krasse Folge und Fabian mal wieder sehr toll präsentiert.
Ja, danke. Echt mega Bombe.
Ja, und philosophische Frage am Ende. Es ist ja keiner gestorben. Wir haben ja selten Fälle, wo niemand stirbt. Meistens sterben ja mindestens ein oder zwei Personen. Aber was ist jetzt, was wäre schlimmer? Also jetzt wirklich sterben oder so dieses Schicksal, wie das Opfer es in diesem Fall hat, ne? Also ist es weniger schlimm, weil sie nicht gestorben ist, oder ist es vielleicht noch schlimmer, weil sie einfach jetzt dieses Schicksal hat, als Gefangene in ihrem eigenen Körper weiter zu existieren.
Also du kannst nicht
Naja.
auf der einen Seite sagen, oh, ich bin total müde und ich muss jetzt hier Schluss machen und dann hinterher mit so einer Frage um die Ecke kommen. Das ist also.
Ich wollte die so für jeden so zum selber Nachdenken in den
Ach
Raum
so,
werfen, nicht
also
zum, nicht zum,
unbeantwortet.
ja, genau.
Aber ich
Naja,
weiß, vielleicht
okay.
darf man das, ich, wenn ich das so Sachen sagen darf, ich sage es einfach mal raus. Es gibt öffentliche Bilder von ihr.
Ja, ich weiß.
Darf man das sagen?
Ja, klar, wenn es öffentlich gibt, dann.
Ja, die sind halt bei Google. Und wenn man sich da anguckt, wie sie früher aussah, da gibt es ein Bild mit einem Hund, da sieht man, wie sie aussah und wie sie jetzt oder zumindest nach der Tat war. Und ich finde, wenn man das so sieht, wie sie da ist, das macht traurig. Ich weiß dann natürlich nicht, ob es dann, also, ne, also ich finde, wenn man sich das nochmal so anguckt, wie sie da aussieht, was das auch für ein Schmerz, da kommt einfach Schmerz in einem hoch. Und man denkt, guck mal, was aus dieser jungen Frau passiert, also mit der jungen Frau passiert oder aus ihr geworden ist, ne? Durch so eine Schwachsinnstat.
Ja, auf jeden Fall. Also
Ist schlimm.
so oder so wird es ja wahrscheinlich eine Schwachsinnstat gewesen sein. Man kann ja nicht sagen, was jetzt der Grund war, wenn man jetzt diesem einen Gericht folgt, das den Liebhaber für den Täter hält, dann ist ja die Theorie relativ wahrscheinlich, dass sie irgendwas an dieser Beziehungskonstellation ändern wollte, ne? Und dass es auf jeden Fall keinen Grund für so eine Gewalt hat. Also es wäre dann der klassische Femizidversuch quasi.
Ja, genau.
Ja, danke Jungs auf jeden Fall. War mal wieder sehr schön. Danke für die Einladung. Ich hoffe,
Ja,
wir hören uns wieder.
wir haben zu danken. Du bist zu jeder Zeit wieder herzlich eingeladen, auf jeden Fall.
Vielen Dank. Bin ich dabei.
So ist es.
Danke fürs Zuhören. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das hat auch Spaß gemacht, auf jeden Fall.